alle nur eine coole Zeit haben und ordentlich anheben und heiße Bräute haben. Und dann geht halt alles schief, weil heiße Bräute gehen dir irgendwann auf den Sack, der Alkohol macht dich irgendwann krank und dann fällst du vom Mofa und ist dein Bein gebrochen, das ist alles irgendwie scheiße. Das ist im Grunde der Film.
Welt da draußen, wir sind am Start in dieser Gluthitze des Sommers, sind wir alle mit dabei und was euch letzte Woche verwehrt geblieben ist, denn unser guter Freund war noch unter mittelalterlichsten Bedingungen von der Außenwelt abgeschottet in diesem kleinen niedersächsischen Kaff, heute aber wieder bei uns, der liebe Herr Nopoli, Mo Nopoli.
Oh, da wird der Kelch weitergegeben, weil Dr. Steven heute fehlt. Sehr schön, sehr schön. Ich sag's gleich, ich habe keine Hose an. Also, nur, dass ihr es wisst. Ich finde, es ist nur fair. Gut,
jetzt obliegt das allen da draußen, was mit dieser Information anzufangen oder nicht. Wir sind noch nicht beim Videopodcast. Ich glaube, wir können das auch nicht machen. Das ist zu sexy. Das geht nicht.
Verboten wegen sexy.
Ja, das war auch so ein bisschen das, was jetzt sein sollte mit Rachel Weisz und Daniel Craig auf dem roten Teppich zusammen. Das habe ich Sandro rübergeschickt mit dem Wortwitz. Ich weiß gar nicht, was wer sexier ist. Und er meinte, ja, ich kriege die Tür nicht mehr zu. Naja.
Wieder der kleine gespielte Witz. Apropos sexy. Sandro trägt Eyeliner heute.
Das stimmt.
Um die Eier halt, ne? Ich habe eine Hose an, muss ich dazu sagen, weil bei uns sind es 18 Grad und bewölkt tatsächlich. Hier regnet es den ganzen Tag. Deswegen, das mit der Bullenhitze kann ich nicht so teilen, aber Leipzig ist ja so ein Hell's Kitchen, so ein Sündenpfuhl. Ne, da staut sich halt die ganze Hitze, das ist so wie in Predator 2, ne, wo es immer heißer wird und deswegen kommt der dort jagen, bald ist es soweit.
Das stimmt, bei mir ist es 31 Grad aktuell.
Crazy. Ja. Naja, haben wir das auch abgearbeitet.
Genau.
Es gibt ja ein Alter, da fängt man an, über das Wetter zu reden. Ne? Das ist. Und wenn ab einem ganz gewissen Alter kauft man sich so Wetterstationen.
Okay. Ja, dann weißt du aber auch immer, was Phase ist. Da kann dir keiner was vormachen.
Das ist eine Wetterstation.
Naja, so ein Wecker mit Wetterfunktion und da tust du dann ins Fensterbrett diesen Messfühler und dann kommunizieren die beiden Geräte miteinander und dann guckst du auf deine Wetterstation und dann weißt du, ah, hier bewölkt, sonnig, warm, kalt, Regen, nicht Regen, sowas.
Also all das, was du merkst, wenn du einfach rausguckst und nicht ganz dumm bist.
Genau.
Weil die Luftfeuchtigkeit, die interessiert ja nur wirklich keinen. Also das ist wie die gefühlte Temperatur. Wer fühlt die denn? Steht einer in Berlin auf dem Hochhaus und sagt, oh, das fühlt sich an wie 15 Grad, es sind aber 18 oder was? Also.
Naja, das macht schon Sinn in dem Zusammenhang, dass wenn du jetzt draußen so, ich sag mal, 16 Grad hast, fühlt sich das echt kalt an. Wenn die ganze Woche irgendwie mit 30 Grad gebrutzelt hast, dann ist das echt nicht
also
angenehm.
Also allein durch die Aussage bist du dem Kauf dieses Gerätes etliche Schritte vor mir voraus und ich bin deutlich älter.
Ich muss auch sagen, das passt zu Berg.
Ja,
ich habe mich immer lustig gemacht über
Schatz,
meinen Papa
hast du die
und meinen Schwiegervater.
3 Minuten 24 Sekunden gekocht? Ja, habe ich.
Das Ei ist hart.
Irgendwann bringe
ich. Ich hätte gern ein wirklich weiches Ei, nicht ein gefühlt weiches Ei.
Du hast ein weichen Ei. Ein weichen Ei. Ja, was ist das für ein Einstieg? Ein schöner Einstieg. Ich habe euch ja auch vermisst, auch wenn ihr mich immer wieder disst, wenn ich nicht da bin und hintenrum dann schleimen wollt.
Aber hast du gehört, dass ich mich für dich eingesetzt habe in der letzten Folge?
Ihr seid ja alle ganz Zucker. Also da fühle ich immer sehr viel Liebe und Zuspruch.
Naja, soll ja auch so sein. Ist ja auch berechtigt. Muss man dann mal sehen, dass wir das aufrechterhalten auch und dass du auch immer schön wieder dann dabei bist. Nicht, dass du dann fernbleibst. Das wäre schade.
Ja.
Es würde uns einiges fehlen dann an Gucken und an Zwischenmenschlichkeit. Mm. Du bist doch hier die Seele. Die Seele. Aber du hast auf jeden Fall zur letzten Folge einen Kommentar mitgebracht, denn wie gesagt, du wärst gern dabei gewesen, aber wir mussten ohne dich über Alien sprechen.
Ja, ja. Habt ihr auch gemacht, ist auch alles, also ich brauchte auch gar nicht so viel zu sagen, außer es ist tatsächlich so, diese eine CGI-Szene, die hat mich dermaßen rausgeholt, dass ich wirklich überlegt habe, rauszugehen. Weil ich mir gedacht habe, warum macht ihr das? Also alles kostet Geld, das verstehe ich, aber da sind sowieso schon Practical Effects drin, dann hätte man das nochmal machen können und es hätte gar keine Rolle gespielt, wenn es einfach eine andere Fratze gewesen wäre. Der Effekt wäre deutlich geiler gewesen. Außer generell dieser Charakter an der Stelle macht für mich, also das hat mich komplett rausgeholt. Ich hadere auch immer noch mit mir und ich hoffe sehr darauf, dass das dann bei einer Blu-ray-Veröffentlichung nachbearbeitet wird und nicht mehr so scheiße aussieht. Ansonsten gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Es dauert nach Veröffentlichung 2 Wochen. Dann gibt es einen Fancut, wo nur das geändert wurde, weil das ist echt so, so schlimm, dass ich saß wirklich prusten neben mir und Paula hat schon so, oh, jetzt müssen wir gleich nach Hause fahren. nee, wir gucken das. Und das ist ein guter Film. Er macht nicht alles richtig, macht schon Spaß, war auch spannend. Wir hatten damit eine gute Zeit. Das Ding hat mich rausgebracht und ich möchte, also man darf jetzt nicht so lange über das Ding nachdenken. Also dieses Fan-Ass-Kissing ist schon auch ein bisschen dolle, aber es sieht halt ganz geil aus. Insofern, hier machen auch alle Charaktere mal ausnahmsweise wie in anderen Horrorfilmen nicht die ganze Zeit nur dumme Dinge. Ist auch ganz charmant, sieht super aus, hat mir auch Spaß gemacht. Insofern, guter Film. Aber wenn die Stelle nicht gefixt wird, kann ich den nicht nochmal gucken. Also das ist wirklich, das hat mir richtig, richtig weh, weil der ja auch ständig kommt. Ist ja nicht so, dass der da ist und dann, ach komm. Also genau, wer sich ernsthaft über Indiana Jones The Aging aufgeregt hat und guckt das, der müsste direkt im Strahl kotzen.
Ja, das, ja.
Ja, ja.
Na, vor allem, wenn man sich dann mal überlegt, wie man das halt früher zu Zeiten gelöst hat, als es noch keinen... Ich weiß gar nicht, was das, ob die das mit KI gelöst haben oder whatever. Ich erinnere hier an Alien 3, wo Bishop am Anfang, der wird ja auch nochmal kurz angestöpselt. Und das ist so eine gruselige Szene mit diesem zerfetzten animatronischen Kopf. Warum hat man das hier nicht genauso gelöst?
Ja,
weiß ich nicht. Aber
und wie gesagt, es muss ja gar nicht diesen Callback geben zu der Wiederkehr einer Person, die sie dann doch nicht ist, bla und blub, zipp und zapp, sondern nimm einfach irgendeinen anderen ekligen Kopf, leg ihn dahin und ab die Wurst.
Und wenn es der gleiche ist, dann das Gesicht halb abreißen oder whatever. Zumal, ne, das hatte ich Berg dann noch geschickt. Selbst, es gibt ja hinten noch eine, ich sag jetzt mal so eine kleine Hommage an Alien 4. So, ne, mit Hybrid, bla. Da steckt ein fucking Basketballspieler drin, so ein 2-Meter-Dude. Mhm. Das habe ich nicht
Robert
gecheckt.
Robert Bob Roschke, ein Ungar.
Ja.
Der ist halt wirklich creepy, ne? Der hat's halt mit beim Basketball nicht so wirklich geschafft, weil seine Körper, er ist ja auch nicht ganz gesund, der hat ja auch diese wahnsinnig dürren, langen Gliedmaßen und so. Das ist also, das bedingt, dass er eben nicht diese körperliche Leistung bringen kann und nicht mal im College-Basketball bestehen könnte. Und deswegen macht er jetzt halt so diverses Filmzeug, was halt einfach irgendwie ein cooler Nutzen aus seiner, ja, er ist ja Körperbehinderung am Ende schon, ist, ne, aus seinem 2,31 Meter. Ist schon.
Das ist wie der Dude hier, krass. Der auch Dracula und Slenderman und so spielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber.
Ja. Also, das hat er auch gut gemacht, das sah auch gut aus. Ich fand halt so unterm Strich, ich hatte mir mehr so ein Rogue One erhofft. Das habe ich am Ende dann so nicht gekriegt, aber bitte, vielleicht kommt da noch was, müsste nicht. Mal sehen. Was ich so generell einfach, weiß nicht, habe ich euch das schon mal gefragt, warum sind es immer Frauen? Also
in Horrorfilmen, ich glaube, das ist eher aus dem Horrorgenre entliehen, das Ganze.
Das ist ja schon so dieses,
dass natürlich, das da einfach diese Final Girl ist.
Ja, natürlich wird sie dann auch immer verglichen mit der großen Ripley und alle waren irgendwie so Ripley für Arme, also auch schon in den anderen Filmen. Und ich verstehe diesen Callback nicht. Warum geht man da nicht mal einen anderen Weg?
Eine weibliche Androidin hätte ich auch mal spannend gefunden.
So vielleicht was zum Beispiel. Ne, ja.
Weil die, wie in Blade Runner, dass man da einfach auch aus diesem Konzept mehr macht. Aber wer weiß, ich meine, man muss ja dazu sagen, das Ding ist ja auch für einen Alien-Film wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, der hat die 300 Millionen gemacht. Also vielleicht kriegen wir ja tatsächlich von Fede Alvarez nochmal einen Film, wo er... Jetzt hat er quasi seine Reputation aufgebaut und kann Leute ins Kino ziehen, hat quasi einfach mal ein Alien-Medley gemacht. Jetzt kann er vielleicht, macht er ja jetzt einen Film, der eine Handschrift auch hat. Das würde ich mir wünschen. Weil inszenatorisch, habt ihr ja auch alle gesagt, ist der schon cool. Also ja, gibt's ja nichts auszusetzen.
Ja, aber stell dir mal vor, was los wäre, ne, wenn du jetzt keine weibliche Protagonistin in dem Sinne in den Film gepackt hättest, bei dem Erbe, was die Alien-Reihe hat. Und dann packst du da von der durchaus überall sich durchziehenden weiblichen Note auf einmal einen Typen rein. Straße gehen mit einem Mistgabel.
Ich meine, sie haben es ja schon so gemacht, es ist ein Pairing. Sie mit Andy, das ist schon gleichwertig. Das ist schon neu und das ist auch schon cool und gut und so. Aber es ist einfach nur so, ja, ich verstehe genau, was du sagst. Der Shitstorm, der kommt, aber der kommt egal wie. Also da kannst du, im Grunde kannst du da ja nicht mehr gewinnen. Sobald du die Fanbase irgendwie anpiekst und dich da was trauen willst, in Tüdelchen jetzt mal gesetzt, naja, egal. Er hat es gut gemacht, alles fein, kann er gerne wieder machen. Da ist Geld gut ausgegeben, aber die 5 Mark mehr, da hätte er einfach fragen sollen.
Ja, hätten wir zusammengelegt, hm? Naja. Ja. Aber mal gucken, was der gute Noah Hawley macht in Alien Earth. Da habe ich richtig Bock drauf. Kommt nächstes Jahr.
Ja, das ist so bei mir dieses, ich fände es toll, wenn es eine tolle Serie ist. Das hoffe ich mir die ganze Zeit bei jeder Star Wars Serie und die sind alle Schrott.
Was mussten da jetzt wieder stänkern? Das ist überhaupt nicht das Thema.
Ich will ja gar nicht stecken. Also das hat insofern...
Die erste Alien-Serie, du musst das jetzt nicht... Nee.
Nee, muss man nicht jetzt schon kaputt machen, meinst du? Ja.
Ey, okay. Aber ich meine, der Noah ist ja ein guter, ne? Ihr müsst das ja wissen, ihr mit eurem anstehenden Fargo-Podcast, der ja schon in Arbeit ist. aber ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich an die Chronologie und den Kanon des Alien-Franchises denke, wie soll das funktionieren? Das spielt ja quasi vor Prometheus, wie kann es dann Xenomorphen auf der Erde geben? Also das widerspricht eigentlich schon komplett der ganzen Lore, aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht finden sie ja irgendein Portal. Das löst immer alles.
Ja, Zeitreise ist ja jetzt nichts Neues.
Multiversum.
Ja. Oder vielleicht hat einer irgendwie was unterm Fingernagel gehabt und dann man weiß. Das warten wir ab und ich höre jetzt auch auf zu dissen, meinetwegen. Es gibt halt nur 3 Star Wars Filme, Ende.
Endor, wolltest du sagen.
Gut. Dann harter Themenschnitt, jetzt Ruhe. Ich habe noch was mitgebracht, das hatte ich schon eigentlich nach der Sommerpause, hätte ich das schon bringen können, aber da hatten wir ja so einiges und der ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ich habe einen deutschen Film in der Sneak gesehen mit dem Titel 2:1 und das ist eigentlich eine ziemlich lockere Komödie, kann man sagen, hat aber auch Dramenelemente. Ich würde sagen, vom Ton her ist es sehr ähnlich wie Gut bei Lenin. Spielt auch witzigerweise um die DDR-Zeit, denn es geht darum, dass bei der Union quasi ja die Währung auch vereinheitlicht wird und damals dann eben das DDR-Geld getauscht werden musste. Und das Ganze spielt eben in Halberstadt, wo das so ein großes Höhlenlager war, wo man eben dieses ganze DDR-Geld, was man getauscht hat, eingesammelt hat, um es dort einzulagern. Denn verbrennen und schreddern und was auch immer, hat alles irgendwie, wäre zu aufwendig gewesen, haben sich gedacht, na gut, dann lagern wir das hier in diesen Stollen, riegeln das ab und lassen das da verrotten. Und da kommt es eben dazu, dass eine Familie, die dort wohnt, das irgendwie mitkriegt und dann Zugang zu diesen Stollen hat und dann eben Geld da rausholt und sich dann natürlich überlegen muss, wie sie es dann umtauschen können doch noch, weil jeder hat eben nur einmal die Möglichkeit gehabt zu deklarieren, wie viel Geld er hat und wie viel er tauscht und naja, das haben die alle irgendwie schon durch und dann müssen sie sich eben Gedanken machen, wie sie das alles auf welchen allen möglichen Wegen das Ganze noch stattfinden kann. Ich fand das sehr unterhaltsam, ist in der Hauptrolle mit Sandra Hüller, ja, die hat ja durchaus jetzt Reputation und mit dem Film untermauert sie das nochmal, deswegen wird sie schon ein Magnet gewesen sein, dass Leute sich diesen Film auch angucken. Ronald Zerfeld in der Rolle noch, Max Riemelt in der Nebenrolle noch, Peter Kurt, Martin Brambach, alles gute Leute, die ich gerne sehe. Olli Dittrich auch in einer ziemlich witzigen Nebenrolle, nach einer wahren Begebenheit das Ganze auch. Und das Coole war, ich habe den Film, wie gesagt, in der Sneak gesehen. Und das war eine Special Sneak, weil die Regisseurin Nadja Brunkhorst, die damals die Christiane F. bei Kinder vom Bahnhof Zoo gespielt hatte, die ist mittlerweile Regisseurin und die war da, hat diverse Fragen zum Film beantwortet. Das war ziemlich cool. Die ist auch einfach eine gute Person, die auch ein sehr gesundes Verhältnis hat zu Filme machen und wie Filme sein sollten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und die haben natürlich für den Film Abermillionen von alten DDR-Mark gedruckt, um das halt in dem Film darstellen zu können und diese Stollen da voll zu schmeißen mit dem Zeug. Und dieses gedruckte Geld hat sie halt einfach auf diese Kinotour mitgebracht und hat das ans Publikum verteilt. So, das war ganz witzig. Also ich habe jetzt auch noch so ein paar alte DDR-Scheine und so. Witzige Sache. Also den kann man sich gut angucken. Ich mochte das eben sehr, dass es eben nicht nur so eine Komödie war, sondern auch die ernsten Untertöne echt gut rübergekommen sind. Wie gesagt, die Schauspieler haben das einfach auch wahnsinnig gut rüberbringen können, weil der Cast sehr hochkarätig ist. Von daher, 2:1 kann ich empfehlen. Wenn ihr den mal irgendwo auf dem Streamer kriegt, angucken.
Hm. Ja, da kommt demnächst bei uns tatsächlich sogar im Kino. Ist aber so ein Ding, da gehe ich nicht ins Kino für. Sie werben natürlich richtig fett jetzt mit Sandra Hüller vorne drauf. Würde ich auch machen, wenn ich da so einen Fund im Kasten habe. Also insofern, ja, mal gucken.
Die spielt jetzt bald mit Ryan Gosling zusammen in einem Film von den Phil Lord und Chris Miller, halt also hier Lego Movie und was haben die noch gemacht? Mhm. Haben die Spider-Verse, glaube ich, auch gemacht? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, die ist angekommen. Ne, in Hollywood, das gönnt man ihr. Oder?
Ja.
Ja, und bei irgendeinem ziemlich großen, namhaften Regisseur war sie doch jetzt auch irgendwo auf der Liste.
Ja, man sieht dieses immer mal wieder. Auch, dass hier Edward Berger ja gerade im Gespräch ist, den nächsten James Bond zu machen. Aber das ist ja schon wieder News, Gerüchte, Küche, man weiß es noch nicht, aber wäre auch fett, ne?
Ja, ich will eigentlich zumindest mal einen alten Bond zwischendurch mit Idris Döner Alba.
Ach, das wäre no doch way was. In hell.
Wäre aber schön. Es wäre schön.
Ja, aber es geht halt.
Ich sage nur, es wäre schön. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber es wäre schön.
Ja, okay.
Weil ich meine.
Dinge, die schön wären. Eine nicht enden wollende Schüssel mit Pommes.
Die suchen und machen sich zur Aufgabe, jemanden zu finden, der für die nächsten 10 bis 15 Jahre irgendwie in Bond spielen kann. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Dann mach lieber wirklich ein gutes Franchise mit verschiedenen Regisseuren, verschiedenen Darstellern und mach halt immer nur ein, maximal zwei Filme mit einem Darsteller und mach dann einfach geile Filme, die vielseitig sind, die neue Geschichten erzählen, die nicht immer das gleiche Ding tottreten. Das wäre cool. Und da wäre er natürlich perfekt, einfach als einer dieser Vertreter. Das wird ein geiler Film werden.
Ja, solange die Brokkolis, ne, dahinter hängen, so heißen die doch, ne?
Mhm. Ja.
Wird das schwierig. Ich meine, wenn du so Standalone-Bond-Filme machen würdest, ich glaube, da würden sich die Spitzenregisseure Schlange stehen. Nolan will ja auch seit Ewigkeiten, aber der hat halt nicht Bock auf so einen Vier-Filme-Vertrag.
Oder Fincher. Fincher und Bond.
Der macht ja jetzt erstmal einen Western. Oh, habe ich dir geschickt. Das endlich die Sterne. Ich habe mir schon immer gefragt, wie wäre denn 7 als Western? Geil. Oh, hoffentlich wird's geil. So,
ja.
Ich bin dran. So. Ja, ich will's hassen, aber kann nicht. Staffel 2. Ich will euch nicht so lange quälen. Es ist Rings of Power, ne? Ich weiß nicht, Mo, bist du wieder drin? Oder lässt du das sein?
Ich war nie drin und ich werde nie reingehen.
Ja, du hast doch die erste Staffel geguckt und du, weißt du, jemand, der Rebel Moon zweimal guckt, als Director's Cut sogar noch, dem traue ich einfach nicht mehr. Du guckst dir das doch alles trotzdem an, einfach um nur mal sicher zu gehen.
Nee, es hat mich, also, es ist ja, de facto ist es ja so, dass Staffel 1, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen waren das?
8, glaube ich.
Ja, und 6 waren langweilig. Und 2 waren gut. Und das, die Staffel 2, ich habe die erste Folge geguckt, ist genau dasselbe. Das wird genauso wieder sein. Jede Menge Quark, ich gehe hier einkaufen und da kaufe mir noch was. Und dann am Ende, die letzten 2 Folgen, da kommt dann das, was wir aufbauen müssen, um Staffel 3 zu haben. Und das ist dann so ein Füller-Ding. Das wird am Ende, ich weiß gar nicht, ist schon klar, wie viele Staffeln es werden? 15? 5. Ja, 5, genau. Und dann kannst du immer den Mittelteil rausnehmen, dann hast du 15, hast du also 30 Folgen, die scheiße sind, um 4 zu gucken, die gut sind, da warte ich auf den Fancut.
Ja. Okay, ja, wär ich dann wahrscheinlich sogar auch mal interessiert. Ich finde ja schon, die machen es ein bisschen besser. Es ist die zweite Staffel geht richtig geil los, finde ich. Ich weiß gar nicht, in der ersten Folge war da der Prolog mit Sauron? Ich fand das geil. Ich fand es nicht geil, wie das dann am Ende, wo das, dass man das
tut. Ich verstehe schon. Es gibt ja so, es gibt so Elemente, wo du denkst, oh ja, ja, ja.
Ich meine, es wie dumm, als wenn die Zuschauer zu blöd sind zu begreifen, dass man am Ende da hingehen muss, bis sie im Wasser planschen. Wo ich mir denke, Leute, ab der Kutsche hätte da rausfahren können. Wir haben es verstanden. Aber ich fand es halt einfach, das hat so ein bisschen mich an Rückkehr des Königs Intro, ne, mit Smeagol erinnert, dass man einfach mal sich 15 Minuten Zeit nimmt, um eine Figur zu etablieren. Ich meine, jetzt hast du Sauron eh schon komplett entmystifiziert mit der Serie, aber dann nimm dir wenigstens die Zeit, den Charakter cool zu machen.
Wer wollte das haben?
Weißt du, das Ding ist halt, in der ersten Staffel war mein großes Problem neben der 10 Langeweile, dass ich es immer mit den Filmen und auch natürlich mit den Büchern, aber das kann man jetzt eh nicht vergleichen, Buchverfilmung, aber dass ich es immer gegengehalten habe und dass es für mich einfach kein Bild war. Jetzt sind zwei Jahre vergangen und langsam kann ich akzeptieren, das ist was anderes. Der Isildur, der hier ist, ist nicht der Isildur aus dem Film und so weiter. Das ist okay. Und der Sauron, der hier ist, ist nicht der Sauron aus dem Film. Aber dann versuchen sie sich aber trotzdem, also alle Money Shots sind geklaut aus Herr der Ringe, ne, ob es ein Balrog ist, der unten in Khazad Dûm ist oder sonst was. Und ich denke mir so, irgendwie fehlt der Serie so eine eigenständige, so eine Eigenständigkeit. Das sieht richtig toll aus. Und ich kann es einfach, weißt du, auch hier der Zauberer, der definitiv ja gar nicht Gandalf ist, hier mit weiblichem Bilbo ja nach Run. Und Alter, ich hab mir immer, als ich das in Büchern gelesen habe, so Run, dieses Osten, also das ist quasi die Oberlausitz aus Mittelerde. Ja? Niemand weiß, wie es da aussieht, es ist Brachland, es ist irgendwie Wasteland und endlich sieht man das mal, man kommt da mal hin, auch wenn ich mir die Umsetzung, irgendwie war das eher eine Mischung aus Star Wars und Mad Max, die Viecher, die da rumgerannt sind, aber okay. Immerhin zeigt die Serie jetzt mal was Neues und so und ich kann es einfach nicht hassen, weißt du, weil verstehst du meinen Zwietracht
nur,
weil
deine Liebe ist zu doll.
Diese
deine
Welt Liebe ist so schön und die Serie zeigt das immer wieder, auch der Kampf gegen Ungoliaths Brut, diese Spinnen, die dann kommen und ich denke mir so, oh, ist das geil und das ist so Kankra und die Orks, wie gut diese alles in Mordor sieht fantastisch aus. Und dann aber weiß ich nicht, das Drehbuch ist so lahm und es schwelgt und das will die ganze Zeit so House of the Dragon oder Game of Thrones mäßig so, guck mal, wir sind jetzt wieder da und jetzt auf dem Kontinent und irgendwann führen wir das alles zusammen und du denkst dir die ganze Zeit nur, oh, mach doch bitte mal was am Ende. Und deswegen, ich verstehe, dass man da raus ist. Ich versuche mich da durchzukämpfen. Ich will einfach nur sagen und honorieren, dass es besser aussieht und ich finde auch ein bisschen anzieht, weil es düsterer ist insgesamt und sie diese Haarfüße zum Glück kaum noch zeigen. Galadriel ist auch nicht mehr so oft im Bild, die reitet auch nicht mehr so langsam und ich finde diesen Komplott bei den Elben eigentlich auch ganz spannend. Deswegen mal gucken, was sie draus machen. Fun Fact, es gibt einen Höhlentroll, der in der dritten Folge eingeführt wird und für den Soundtrack dieses Trolls, also der hat ein eigenes Thema, hat man Meshuggah ins Studio geholt. Also man hört Jens Kidman in einer Herr der Ringe Produktion schreien. Das hat die Welt gebraucht.
Habe ich deine Erlaubnis, beeindruckt zu sein?
Na, wenigstens für den Funfact.
Boah. Bin ich aber jetzt beeindruckt.
Danke. Aber ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen, fühlt meinen Twist.
Du, ich bin ja generell auch interessiert. Ich gucke halt wirklich und hab die Augen auf. Ich bin ja
generell auch interessiert. Ja,
also, danke,
ich bin ein interessierter
stark,
Mensch.
Stark.
Aber wie du gesagt hast, ich guck das nicht. Und dann so, ja, ich habe die erste Folge geguckt. Ja, natürlich guckst du überall rein.
Ja, aber ich bin zu neugierig. Ich habe jetzt wirklich tatsächlich, ich muss auch aufgeben, weil ich noch was anderes geguckt habe, was so richtige Scheiße ist und auch aus dem Serienbereich kommt. Aus dem Star Wars Serienbereich und ich höre jetzt auf damit. Ich mach das nicht mehr. Das bringt halt nichts. Das führt zu gar nichts. Das ärgert mich nur. Ich kriege noch mehr Falten und ich bin ja, wie ihr wisst, bin ich ja relativ faltenlos für mein epochales Alter. Deswegen, das kann ich nicht riskieren.
Wie Sauron. Da habt ihr doch was gemeinsam. Ja.
Sauron hat immer irgendwie so, das ist so ein harter Name. Sauron.
Sauron. Gut.
Gut. Ich komme mal jetzt hier zu dem Bergschen Frühstücksfilm, die zum Mondflieger, ist klar, was das ist, ne?
Oh, den würde ich aber mitgucken.
Mit Scarlett und
genau.
Channing.
Ja, genau. Mit Scarlett.
Ist ja Fly Me to the Moon, nee.
Fly Me to the Moon, ganz genau, so heißt er. Ja. Weil, wenn ihr das noch gar nicht mitgekriegt habt, also Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrison und noch diverse andere Leute in einem Apple-Film, in dem es darum geht, dass zu Apollo 11 zum Start oder generell einfach zum das Medieninteresse ist quasi nicht vorhanden und man holt sich eine Werbekönigin, könnt ihr sagen, weil die kann alles verkaufen und die soll das Ganze dann aufpimpen und es ist eigentlich eine romantische Komödie mit historischem Hintergrund, der überhaupt nicht akkurat ist, aber trotzdem schön, in der ich auch sagen, genau das, was du gerade gesagt hast, wenn der Berg das anmacht zum Frühstück, würde ich sagen, oh, das geht klar. Weil der geht wirklich klar. Der ist vielleicht ein bisschen lang, der ist tatsächlich über 2 Stunden 12. Aber der macht halt insofern ziemlich viel richtig, weil die Charaktere sind alle charmant. Wir mögen halt die Leute, die da mitspielen. Jim Rash hat eine großartige Geschichte, meiner Meinung nach die beste Rolle im ganzen Film, weil während alles darauf aufbaut, dass Apollo 11 natürlich richtig, wirklich und echt auf dem Mond landen soll, ist ja keiner sicher, dass das passiert. Aber man plant dann schon mal für den Fall B, ihr habt das vielleicht im Trailer gesehen, wir drehen da mal was. Also dieses alte Mystikum, diese Verschwörungstheorie wird hervorragend aufgegriffen, großartig umgesetzt nachher, weil dann läuft beides parallel. Also dieses Fake-Ding ist dann quasi ein einstudierter One-Shot, der dann, falls irgendwas schief geht, sollen sie kurz in Werbung gehen und dann drücken sie einen Knopf und dann sehen die Leute das. Und es ist wirklich geil gemacht, es ist schön gespielt, es ist kurzweilig, es ist witzig, es ist eine ganz leichte Geschichte. Also diese Romanze zwischen den beiden haben wir schon 10.000 Mal gesehen. Es ist halt aber einfach nur mal diese beiden Barbie-Püppchen, die da stehen. Das ist vielleicht neu. Scarlett Johansson macht auch wirklich einen guten Job. Sie soll so ein bisschen einen ernsten Charakter noch kriegen. Das nimmt man ihr halt nicht ab, weil das an der Stelle total Quatsch ist. Aber der geht klar. Der geht wirklich klar. Kann man mal machen, wenn man so seichte Schmeichtier Frühstücksfilmchen mag. Also Berg, Randa.
Ja, gucke ich, aber ist ja noch nicht so frei verfügbar. Aktuell bei Apple, glaube ich, nur zum Kaufen.
Das ist auch noch so ein Ding, sorry, dass ich jetzt so viele News irgendwie so mitbringe, aber das ist irgendwie, da wollte ich mal mit euch drüber reden. Jurassic World, sind wir uns ja einig, braucht keiner mehr. Ne? Ist raus. So, jetzt bringen die ja einen neuen und deswegen komm ich gerade drauf, Scarlett Johansson spielt mit, Hauptrolle, könnte man jetzt erstmal sagen, okay, die kleinste Violine der Welt. Mahershala Ali spielt mit. Rupert Friend, Ed Skrein, sehe ich eigentlich auch gerne, vor allem wenn er Bösewichte spielt und denkst mir so, okay. Und vor allem, Regisseur ist Gareth Edwards. Und ich denke mir so, warte mal, wenn Gareth Edwards Monsterfilme macht, dann haben wir sowas wie Godzilla. Wenn der geile Filme, wenn der gutes Budget macht, kriegen wir sowas wie Rogue One. Und wenn er Indie macht, kriegen wir sowas wie The Creator. Also visuell wird das bestimmt auch ein Hammer-Ding. Und dann ist noch der Drehbuchautor vom ersten Teil dabei, was ja erstmal cool ist, aber okay. Also ich weiß nicht, da steht da super ambivalent zu, weil Jurassic Park damals war schon einer meiner Lieblingsfilme als so Kind. Und ich weiß nicht, Gareth Edwards ist halt einer, ich mag den halt einfach, der hat einfach einen visuellen, richtig geilen Stil. Was haltet denn ihr davon? Habt ihr da noch Hoffnung, dass das was werden könnte?
Nein.
Gut, danke. Nächstes.
Ja. Ich habe das jetzt auch nicht mitgekriegt und wenn du schon sagst, es kommt ein neuer Jurassic World, dann denke ich mir, habt ihr schon wirklich abgeliefert mit den anderen Teilen, da ist schon gut, dass er noch einen macht.
Genau, das ist auch das Problem, es ist ja der Fluch jeder Filmreihe, dass sie eine Filmreihe ist. Ja. Es wird kein Standalone, das wird hier nicht Rogue One mit Dinosauriern, weil dann würde ich, sondern er muss das Franchise im besten Fall wiederbeleben, damit es eine Rutsche von Filmen gibt, die man dann wieder zusammen verkaufen und veräußern kann und so. Das ist alles, warum sie das dann drehen. Sie versuchen dann ja immer Handpicking zu machen, also Leute, die irgendwie coole Sachen abgeliefert haben oder gerade viel im Gespräch waren, eben zum Beispiel, weil er The Creator gemacht hat, für relativ wenig Geld. Das heißt ja nicht, dass sie dann sagen, kannst du uns einen Drachenfilm machen hier mit für 90 Millionen? Geht das? Nee, der kriegt ja trotzdem 400 oder so. Und das ist automatisch equals scheiße. Da kommt nichts bei raus, da bin ich mir sehr sicher. Ich lasse mich gerne überstimmen, weil auch da bin ich ja ein interessierter Mensch, der das irgendwann mal gerne gesehen hat. Aber ich habe auch Godzilla irgendwann mal gerne gesehen. Und
gnadenlos halt, wirklich.
Ja, ne?
Naja.
Naja.
Jetzt kommt was, da muss ich gleich noch einmal was einwerfen.
Wann hast du eigentlich gerne mal Godzilla gesehen? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Wenn dich die neuen Filme, wenn du die nicht magst, wann hast du Godzilla gesehen? Sag jetzt nicht Roland Emmerichs.
Nee, ich habe früher gerne die alten, die klassischen.
Nenne einen.
Die haben in Deutsch ja früher in den 80ern nochmal andere Titel gehabt. Ich weiß nicht.
Das ist bis 1975 so gewesen mit Frankenstein. Ja, du brauchst dich nicht rausreden. Ab der Heyse-Ära waren die ganz normal.
Ja, jetzt will er mich hier vorführen. Sag's, mir kommt.
Das, ich habe früher,
hab früher die Schwarz-Weiß-Godzillas mochte ich.
Ach ja, komm. Ja, 1954er. Toll. Nein,
und auch bei dem neuen Franchise, beim Start, hatte ich noch viel Hoffnung. Der war auch gut. Der erste war, ich fand ihn gut. Das war ein guter Film. Aber dann zu viel Zeugs, was kein Mensch braucht. Diese ganze Kinderscheiße, die da drin ist.
Schwarz-Weiß-Godzillas, ne? Nur also traut diesen Menschen nicht, wenn er rantet, der hat nämlich gar keine Ahnung von der Materie. So sieht's
aber ich kann doch trotzdem über die neuen Filme ranten. Und ja, wenn du so weitermachst, mache ich das jetzt jeden Tag. Ich schicke dir jeden Tag eine Sprachnachricht.
Es ging darum, dass du gesagt hast, ich habe früher gern Godzilla geguckt und du kannst nicht mal einen früheren Godzilla-Film nennen, außer das Original von 54. Das ist schwach, Mo. Das ist wirklich schwach. Ja,
das ist meiner Cache-Datei.
Wenn ich Popcorn essen würde, ich hätte jetzt so einen Eimer vor mir. Das kann ich euch aber sagen.
Ja. Ich habe ja auch Godzilla Minus One geguckt übrigens, ne? Das nur so.
Ja, ich auch leider.
Und ja, wir haben erst vor kurzem tatsächlich den Roland Emmerich nochmal geguckt.
Na, jetzt ist komplett vorbei.
Matthew Broderick.
Ja, der ist
geiler Typ.
Das ist ein richtig schlimmer Film.
Matthew Broderick appreciate post. Mach mal. Oh, wo ist er eigentlich geblieben?
Ja, frage ich mich auch.
Serien, glaube ich.
Der hat doch eine ganze Weile noch an der Seite von Charlie Sheen in Two and a Half Men mitgespielt, oder?
Nee, stimmt.
Was?
Ach nee, das war der andere.
Nee. Was bringst du gerade durcheinander?
Ja, Mann, es gibt bei Two and a Half Men einen Gag, wo Ellen halt irgendwo, keine Ahnung, irgendwo reinkommen will und sagt, er ist Matthew Broderick. Und die sehen sich ja schon ein kleines bisschen ähnlich. So.
Aber der hat ja schon... Also,
das war jetzt ein richtiger deeper Insider-Gag.
Ja. Also der hat doch bei Painkiller mitgespielt und bei Only Murders in the Building war er jetzt letztes Jahr dabei. Also insofern, der macht schon noch was.
Ja, ja, guter Typ. So, guter Typ. Kann man über einen auch sagen, ich habe den wohl vorerst letzten und 50. Film eines bekannten Regisseurs und Drehbuchschreibers gesehen. Mhm. Und auch bei diesem Film hat er Regie und Drehbuch zu verantworten. Es geht um Woody Allen. Und ich kenne bei 50 Filmen natürlich nicht dieses Oeuvre, schon gar nicht die ganzen alten, wo jetzt die meisten ja sagen, das waren die besten. Ich kenne halt viele aus der jüngeren Vergangenheit und davon fand ich viele sehr gut. Also ich fand Café Society cool, ich fand Rainy Day in New York cool, Irrational Man ist mega, Magic in the Moonlight ist super, Blue Jasmine ist genial, Midnight in Paris ist cool, also... Und Vicky Cristina Barcelona, mega Ding, Scoop fand ich geil. Also da waren schon geile Filme dabei, die mochte ich sehr und ich mochte auch, mag auch so diesen Stil. Und ich kann jetzt nur vermuten, dass sein letzter Film mit dem Titel Ein Glücksfall, ja, im Original Coupe de Chance, weil französische Produktion, ein bisschen in die ältere Ära schlägt, denn so die typischen Trademarks sind schon alle dabei. Das ist im Großen und Ganzen schon irgendwie eine Kriminalstory, in die du reingeschmissen wirst und dann wieder unvermittelt, relativ ergebnislos dann der Abspann einsetzt. Ja, das ist halt relativ typisch für den Mann. Das passiert da und das ist auch so vom Erzählerischen her okay. Und es geht auch wieder in das Lieblingsthema. Es geht so ein bisschen um High Society und ja, in diese künstliche Welt dieser Reichen und trotzdem dann irgendwie da ausbrechen und wie das alles so funktioniert und die Mechanismen, bla bla bla. Also das ist auch bei diesen Filmen so. Wir haben halt eine junge Frau, die in Paris mittlerweile lebt, sehr, sehr reich geheiratet hat. So einen jungen Mann, der so ganz okay ist, scheint sympathisch zu sein, aber ist jetzt halt auch irgendwie ein Lappen. So, ist jetzt nicht der Traummann, wo eine Frau irgendwie untenrum und, ne? Und die trifft auf der Straße halt so einen alten Schulfreund, der in sie früher verliebt war und sie in ihn auch so ein bisschen, aber halt so, na, Künstler, Schriftsteller, mittellos und so, aber halt geiler Typ und auch geiler Ficker und treffen sich und cool und pimper pimper hier, pimper pimper dort und große Gefühle und natürlich will sie aber ihr Leben mit ihrem Reichtum und Kram so nicht aufgeben, verbringt aber wahnsinnig viel Zeit mit dieser Affäre. Und irgendwann kommt der Ehemann auf den Trichter, ohne es ihr zu sagen und ohne sie zu konfrontieren. Und es kommt so ein bisschen raus, dass der auch so ein bisschen der macht halt so, ja, zwielichtige Investitionsmachenschaften und sowas. Und hat auch Kontakte zur Unterwelt und lässt diesen neuen Liebhaber irgendwann verschwinden. Und aus diesem Verschwinden entwickelt sich dann so ein bisschen so eine Kriminalstory. Das ist okay, aber... Also die erste halbe Stunde, die ersten 40 Minuten saß ich fassungslos davor, weil ich mir dachte, wer schreibt so eine Scheiße? Also es war wirklich, ich war wirklich bei irgendwie so nur 2 von 10 und habe mich schon richtig bereit gemacht für die Rentzone des Jahrhunderts. Weil ich mir dachte, was ist denn das für ein Schrott? Wer schreibt solche Dialoge? Das Color Grading könnt ihr euch nicht kotzenhässlicher vorstellen. Das ist fürchterlich, sah das aus. Das waren ganz coole Sets und ganz coole so Interieurdesigns und Farben und Kostüme, war alles irgendwie cool, aber maximal hässlich eingefangen. Es sah wirklich kacke aus und auch schauspielerisch, naja, so mittel. Okay, mittel kann man machen. Aber mit so einer Attitüde, das sollte irgendwie so eine beschwingte Leichtigkeit oder sowas sein, aber es kam nicht rüber. Und das war wirklich so schlimm, dass ich mir dann wirklich bei den Dialogen dachte, sag mal, so redet doch niemand. Und es war aber auch nicht so überbordend, dass du gesagt hast, okay, es ist jetzt halt ein gefilmtes Theaterstück oder so. Also es war wirklich völlig seltsam. Und es hat mich aber so fasziniert, weil ich mir dachte, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Was will er mir sagen? Und dann wurde halt die Story so ein bisschen spannender und so insgesamt, wie die Mechanismen in dieser Geschichte waren, fand ich das ganz nett. Aber so insgesamt hat es auch echt viele Sachen, an denen es gekrankt hat. Und so unterm Strich fand ich den nicht gut. Also unter 5 habe ich den bewertet. Aber ich kann auch nicht komplett zerreißen, weil dann muss ich mir am Ende wieder sagen, naja, was habe ich erwartet? Also der hat halt alle Trademarks, die irgendwie Woody Allen hat. Nur dass er eben vom Look and Feel gar nicht das ist, was ich bei anderen Filmen cool fand. Deswegen bin ich wirklich zwiegespalten bei Ein Glücksfall. Aber ich kann auch wirklich nicht empfehlen, dass man den sich anguckt. Also der ist dann irgendwie so trivial, dass man sich fragt, okay, das als 50. und wahrscheinlich letzter Film, weiß ich nicht, hat er sich vielleicht abgeguckt von Polanski oder so, den letzten Film nochmal so richtig an die Wand zu fahren. Ich weiß nicht.
Da klingelt was. Also, ne, das ist halt, früher habe ich ja gerne deine Filme geschaut.
Nenn mir 10.
Ich bin komplett raus bei Woody Allen.
Frankensteins Monster.
Schade, guck mal, Irrational Man.
Ja, ich habe auch die Bumszene hier mit Scarlett Johansson und wie heißt das, Vicky Barcelona. Ich gucke dann immer nur die Szenen, die mich interessieren.
Das sind wirklich coole Filme. Nee, also Irrational Man mit Joaquin Phoenix, das ist ein echt geiler Film.
Schön.
Ja, schön. Fass mir an die Füße. Ja gut, du bist dran. Ich wollte noch was sagen. Wartet, ich wollte noch was sagen. Habt ihr das mitgekriegt, weil du hast hier stehen in unserem Notion, hast du das verklausuliert als Abschluss einer Regielegende und der Sandro war schon ganz nass im Schritt, weil er dachte, du hättest Megalopolis geguckt. Hast du aber nicht. Aber habt ihr den Skandal um den Trailer mitbekommen? Den neuesten?
Ja.
Also für die, die es da draußen nicht mitbekommen haben, irgendwer in der Marketingabteilung, der da nicht mehr arbeitet übrigens, bei Lionsgate, fand es doch eine dufte Idee, wenn wir einer KI fragen, ob sie uns nicht ein paar Filmquotes schreiben kann, und die verpacken wir in einen Trailer. Und das Ganze sah dann eben so aus. Es kam Musik, es kam auch die berühmte Stimme aus dem Off. Den fand ich wirklich gut. So von wegen, im Grunde ging es darum, dass man sagte, die Filme von Francis Ford Coppola wurden früher immer erstmal zerrissen und dann sind sie zu Legenden aufgestiegen. Das ist so der Tenor. Da stand also drin, der Godfather ist scheiße und kein Mensch guckt sich Apocalypse Now an und so. Und dann stellte sich raus, dass die Quoten, die da genannt wurden, von den Leuten, die diese Quoten geschrieben haben sollen, also alles sehr bekannte Kritiker in den USA, die haben das nie gesagt. Passiert ist das, weil die KI einfach alle Quoten dieser Person genommen hat und hat es dann einfach zusammengewürfelt, wie es halt bei KI öfter vorkommt, sodass man ein Bild haben will von Ryan Gosling und am Ende ist es doch Steve. Und dann musste natürlich Lionsgate schnell diesen Trailer pullen. Ihr findet den aber immer noch auf YouTube, weil da gibt's ja ganz viele Leute, die machen so Zusammenstellungen, neue Trailer, da ist der immer noch drin. Als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich die Idee auch wirklich, wirklich gut. Ich saß auf dem Sofa und hab Paula angeguckt und gesagt, das ist eine geile Idee. Da wusste ich ja noch nicht, dass das falsche Quoten sind. Weil das ist, also wenn das dann passieren würde, wäre es natürlich schön für ihn. Berg hat aber auch schon eingeworfen, was hast du vorhin gesagt? Man müsste dir Geld bezahlen, um den Film zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich wünsche dir den so in die Sneak. Ich wünsche dir das einfach so.
Ich bin geheilt von so Spätwerken, von so Regisseuren, die denken, dass sie der absolute Obermacker sind.
Ist sicherlich nicht. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich würde mich auch freuen, wenn das ein Erfolg wird, ich werde den auf jeden Fall sehen. Ich möchte den gerne sehen. Aber so die ganze Geschichte dahinter ist halt sehr spannend, weil das ist ja ein Lionsgate hat den ja gekauft. Und Lionsgate leidet ja gerade, weil alles, was sie anfassen, im Moment so scheiße wird. Borderlands, scheiße, kein Geld. The Crow noch viel schlimmer, auch kein Geld. War nicht so teuer wie Borderlands, aber spielt auch trotzdem noch weniger ein. Ist auch nicht richtig geil. Und dann kommt Megalopolis, der kein Geld einspielen wird. Und dann mussten sie noch, was sie wohl gemacht haben, sehr drastische Marketing einkürzen, weil das Personal offensichtlich an die frische Luft musste. Es könnte durchaus sein, dass das letzte Jahr von Lionsgate ist und die haben ja schon sehr viele schöne Filme damals mal in Verleih gebracht und ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema gerade. Hm. Weil ich meine, so ein Borderlands, habt ihr den gesehen schon? Nein. Da müsste man euch auch Geld zahlen wahrscheinlich.
Also ich wollte gerade sagen, man müsste mir Geld bezahlen.
Ich gucke den Mo, ne? Aber alleine schon wegen den geilen Kritiken da draußen. Das ist, aber ich glaube, der wird mir auch weniger wehtun. Ich muss halt auch einfach Jamie Lee Curtis in dieser Rolle einfach sehen, wie sie da so komplett lost ist. Nee, der würde mir auch weniger wehtun als The Crow. Vor dem habe ich wirklich Angst, muss ich sagen. Also das wird schwierig.
Also vor The Crow habe ich auch Angst. Ich weiß auch nicht, ob das hilft, wenn man sich löst. Weil realistisch gesehen ist halt eben. Das ist einfach ein Reboot und wir haben schon viele Reboots durchlitten und es gibt ja durchaus, manchmal hat das ja charmante Züge, also der muss wirklich, wirklich was falsch machen und ich denke mir halt immer, wenn der Film nicht so schlimm ist wie Madame Web oder Morbius oder so, dann ist es immer noch ganz gut, ob man jetzt natürlich, das Kino ist teuer, Berg, ich verstehe das. Ich glaube aber auch nicht, dass wir ein Crowdfunding ins Leben rufen können, damit du diese Filme guckst. Ich glaube nicht, dass die Leute da was spenden, damit sie dich hinterher ranten hören. Also falls doch, meldet euch gerne, ist gar kein Problem. Ich gehe auch so rein, ihr müsst nur den Berg bezahlen, damit ich einen Gegenpol habe.
Nee, ihr müsst es, also ich würde da Berg rauslassen. Auf jeden Fall Steven in Megalopolis. Ich glaube, der Mensch, der stirbt einfach. Und Berg noch, und Berg so mit Tupperware daneben und tut so nach und nach so Nüsschen auspacken und ausschälen in verschiedenen Umverpackungskartons und dann noch Alufolie drum. Ach, das wäre ein Traum.
Steven ist ja immer ein Garant dafür, noch eine Metaebene zu sehen, die natürlich totaler Quatsch ist, aber die er gut verkauft. Deswegen hoffe ich ja schon, dass er noch den einen oder anderen Schrottfilm guckt. Ich hoffe natürlich auch, dass die einfach sehr schnell verfügbar sein werden, denn wenn sie im Kino nicht laufen, dann sollen sie halt schnell auf den Streamer schieben und dann machen wir uns alle mal eine schöne Watchparty.
Wer weiß.
Okay. Also eine schöne Watchparty könntet ihr auf jeden Fall mit dem nächsten Meisterwerk machen. Also ich habe endlich einen Film für meine, ich weiß es noch nicht, aber eigentlich gehört auf die Flop-Liste. Ich habe auch überlegt, eine Rantzone mitzubringen. Aber das hat der nicht verdient. Weil ich hatte so gute Laune nach dem Film. Ich würde eher, vielleicht können wir das eine neue Kategorie für Trash-Zone machen. Weil dann wäre das hier auf jeden Fall der neue Kandidat. Es geht nämlich um den Film Night Swim. Ein Film über einen mörderischen Pool.
Da war ich auch kurz davor, drauf zu klicken. Oh,
du wirst es gleich machen. Und ich habe auch überlegt, wie rede ich denn darüber? Aber eigentlich ist das Lustigste, wenn du wirklich eine Inhaltsbeschreibung vorliest. Deswegen fange ich einfach kurz an, eine vorzulesen. Haltet euch fest. Aufgrund einer Erkrankung musste der Baseballspieler Ray Waller frühzeitig seine Karriere beenden. Auf der Suche nach einem neuen Haus entdeckte er ein Grundstück samt Swimmingpool, das er zusammen mit seiner Ehefrau Eve und den gemeinsamen Kindern Elliot und Izzy bezieht. Zur Behandlung seiner körperlich einschränkenden Krankheit nutzt Ray den Pool für Gymnastikübungen und kann seinen Gesundheitszustand so rasant verbessern. Auch zugezogene Wunden werden durch Wasserkontakt in kürzester Zeit geheilt. Was sich für Ray zunächst als Wunder erweist, wird für die Familie jedoch schnell zum Albtraum. Nachdem zunächst die Familienkatze spurlos verschwunden ist, beginnen Eve, Elliot und Izzy rund um den Pool seltsame Gestalten zu sehen, die es auf sie abgesehen zu haben scheinen. Auf einer Poolparty wird Ray von einem mysteriösen Macht besessen, was beinahe den Tod eines Nachbarsjungen zur Folge hat. Als Eve das Grundstück aus Angst vor dem Pool verlassen möchte, wird Ray von einer bösen Macht am Gehen gehindert. Ich könnte jetzt weiterlesen, aber dann kämen wir ins Spoiler.
Das ist ja auch eine Inhaltsangabe und keine, also kein Inhaltsteaser oder irgendwas. Das ist ja,
es ist so abstrus.
Das ist schon eine nacherzählte Handlung.
Ja, es ist halt wirklich, ich habe ja auch jetzt gerade die Handlung von Wikipedia vorgelesen. Die ersten zwei Absätze. Keine Angst, da kommen noch fette Twists, die ich jetzt auch einfach verrate, weil die haben natürlich ein Haus auf einen Wunschbrunnen gestellt, der total, also das ist so, also diese Story, Leute, ne? Und da wabert dann immer so schwarzes Zeug in den Pool rein und deswegen sind alle verwunschen und dann übernimmt dieser Pool eine Person, die sich was wünschen kann und Das ist in dem Fall der Vater, der ist so ein Jack Torrance-Verschnitt und der wünscht sich dann plötzlich, dass sein Sohn stirbt. Leute, ihr habt noch nie so einen, ich habe wirklich noch nie so einen Quark gesehen. Und vor allem, das Ding ist immer, da schwimmt dann jemand im Pool und du denkst dir so, wie inszenieren sie das jetzt, dass das spannend ist? Und es ist einfach nicht spannend. Und dann ist das Ding halt noch auf FSK 12. Das heißt, du siehst auch nicht eine Wasserleiche oder irgendwas Ekliges mal kurz, sondern immer nur so ein irgend so eine Hand, die von unten kommt und denkst dir so, oh, ist das gruselig. Und dann guckst du runter, nichts da. Oder steht, oder die sind unterm Wasser, gucken hoch, steht jemand am Beckenrand, tauchen auf, die Musik, niemand da. Und denkst du so, das geht jetzt den ganzen Film so? Und dann will mir das Ding noch so ein übelstes Drama verkaufen. Jetzt kommt's. Das Ding ist ja von Blumhaus. Also es ist also wieder ein typischer Jason Blum-Film. Überhaupt nicht blutig. Hier und da mal ein paar Jumpscares, die du einfach meilenweit gegen den Wind riechst. Und aus irgendeinem Grund haben die Wyatt Russell und Kerry Condon für den Film bekommen, die einfach übelst versuchen, die ganze Zeit, die sich diese komischen Dialoge um diesen scheiß Pool um die Ohren zu ballern. Und dann, du warst schon wieder im Pool. Oh nein, er hat Besitz von mir ergriffen. Lass ihn los. Und dann versucht er, die ganze Zeit unterzutauchen. Ich habe mir vorgestellt, wie früher, als wir mit der Schule am Ballaton waren und ich und man immer irgendwie die Deppen aus der Klasse runtergetaucht hat. Das ist die Spannung des Films. Leute, also wenn ihr wirklich einen richtigen Trash-Film gucken wollt, dann guckt den euch an. Der ist sehr unterhaltsam und richtig gaga. Der ist auf Wow jetzt. Und ich leide wirklich mit Kerry Condon, mit die ganze Zeit versucht. Also, das Ende, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Jetzt ist Steven dabei.
Es ist so.
Vor allen Dingen, ich hab dieses Thumbnail gesehen und fand das ansprechend, weil der Titel auch so schön knackig ist. Und dann habe ich nämlich die Inhaltsangabe dort gelesen. Die ist kürzer. Aber da dachte ich mir auch, nee.
Es ist auf, wirklich.
Das Grauen lauert im Swimmingpool. Ja. Kaum hat Familie Waller ihr neues Heim bezogen, beginnt ein Albtraum. In ihrem Pool planscht ein böser Geist, der bald von Papa Ray Besitz ergreift.
Außerdem, Steven ist sowieso drin, weil sein Namensvetter Stephen King hat gesagt, ein guter Film. Geht mal gucken.
Also Leute, was ist mit Stephen King
kaputt? Was ist mit dem nicht richtig? Hat er schon Hirnweiche?
Ja, der ist auch schon 104.
Ja, okay.
Aber Stephen King hat ja auch mal einen Film über einen Autoreifen gemacht, der Leute umbringt. Von daher, oder geschrieben zumindest die Kurzgeschichte, oder? Rubber? Ich glaube, das ist von ihm.
Nein. Nee? Rubber ist von Quentin Dupieux.
Sag ich doch. Ja. Auf jeden Fall gibt's noch einen Film mit einer Jeans, die Leute tötet, und den suche ich jetzt. Weil ich glaube, ich muss sagen, diese dummen Prämisse in Horrorfilmen, das macht mir viel Spaß.
Ja, das stimmt. Ich meine, Monsieur Killer Style war ja auch nicht so schlecht.
Der Film heißt übrigens Slacks, wo die Jeanshosen Leute töten. Und ich hatte ja vor kurzem auch Slaughterhouse mit dem tötenden Faultier. Ist auch, also schreibt euch das alles mal auf. Das sind gute Filme.
Ja, bitte. Wie gesagt, wir können gerne nochmal einen Ableger machen und ein Special draus bauen, das unregelmäßig, regelmäßig wiederkommt, wo wir uns einfach über die Dummheit solcher Filme unterhalten.
Steven Trashberg.
Da gibt es nämlich sehr viele von und einige sind wirklich, die muss man gesehen haben, weil man es einfach nicht glaubt. Da hätte ich auch noch etliche. Also insofern könnt ihr uns ja mal im Discord wissen lassen, weil ihr uns da ja folgt, und falls ihr das nicht tut, dann tut ihr es jetzt. Ob ihr Bock hättet auf sowas, wenn wir so einen Ableger machen und ab und zu einfach mal schön in uns hinein ranten und uns fragen, warum die Leute einfach Geld in die Hand gedrückt bekommen. Okay, also, was soll ich sagen? The Bike Riders habe ich geguckt.
Ach.
Ja, ich habe The Bike
Riders. Bestimmt ein Klo.
Tom Hardy nimmt ja immer irgendwas mit, wenn er einen Film gedreht hat, habe ich mir sagen lassen. Er hat jetzt ein Motorrad, noch eins zu Hause, hat er bestimmt schon 10. Das ist ja so ein kerniger Typ, der hat bestimmt ganz viele Motoren. Oder?
Und Hunde.
Und Hunde.
Ein guter Mann.
Naja, ich sage ja nicht, dass er ein schlechter Mann ist. Also ich sage ja einfach, also anhand des Casts hatte ich Lust, den zu gucken. Es geht so ein bisschen diese Geschichte, eine Motorradgang gründet sich irgendwann zwischen den 50er und 60er Jahren. Das Ganze fängt an, dass wir Casey kennenlernen, gespielt von Jodie Comer.
Anhand des Casts. Wegen Jodie Comer hat Mo Lust, diesen Film zu gucken.
Ja, wegen Jodie Comer. Die ist auch großartig. Nur kurz und die richtig gerne. Und die anderen sind ja auch nicht schlecht. Wobei Austin Butler, ja, der verkauft sich hier nicht gut.
Der ist die ganze Zeit
unter Motorrad
und schraubt an den Dinger drauf.
Ja, ja.
Aus Austin, also, Texas.
Also man darf das Ganze hier wirklich nicht so... Es will natürlich ein Drama sein, aber ich konnte das irgendwie nicht ernst nehmen, weil die ganze Zeit frage ich mich, wenn ihr alle nur halb so schlau seid, wie ihr tut, warum trennt ihr euch nicht einfach alle? Weil ihr tut euch alle nicht gut. Es ist natürlich schon so, wir gucken hier erwachsenen Leuten dabei zu, wie sie sich Rockergang vorstellen, wenn man 12 ist. sie alle nur eine coole Zeit haben und ordentlich anheben und heiße Bräute haben. Und dann geht halt alles schief, weil heiße Bräute gehen dir irgendwann auf den Sack, der Alkohol macht dich irgendwann krank und dann fällst du vom Mofa und ist dein Bein gebrochen, das ist alles irgendwie scheiße. Das ist im Grunde der Film. Nur halt ernster dargestellt mit Julie Comer, Austin Butler und natürlich Tom Hardy.
Aus Werder.
Ich verstehe nicht so genau,
ich
warum.
Ich kann nicht mehr.
Ich warte mal kurz.
Du vom Mofa. Oh, jetzt will ich den doch gucken.
Naja, also ich glaube schon, dass der ernst gemeint ist. Der kriegt auch sehr ernste Kritiken. Da wird dann sowas geschrieben wie, das ist der Marlon Brando für die heutige Generation. Puh, weiß ich nicht. Ich fand das Ganze sehr vorhersehbar. Man sieht halt am Charakter, den Tom Hardy hier präsentiert, der für den geht nur ein Weg. Das ist uns nach 5 Minuten klar, wo das irgendwann mal hinführt. Wir wissen nicht genau wann. Dann kommt dieser Judas-Moment, alle verraten mich etc. Austin Butler spielt im Grunde Elvis, nur mit einer anderen Frise. Also er guckt genauso. Und wenn er nicht reden will, dann geht er einfach nach draußen und trinkt Bier. Und warum Judy Comer bei ihm bleibt, will sich mir einfach nicht erschließen. Die sind natürlich alle nett. Sind gute Biker. Das sind nicht die schlimmen Biker, denen wir natürlich nicht zujubeln können. Die kommen später. Aber auch die werden dann so beschrieben, dass die haben ja einen Grund, warum die schlecht sind. Denn die sind alle aus dem Vietnamkrieg gekommen, werden schlecht behandelt. Deswegen nehmen sie Drogen, merken, wie geil das ist, verkaufen Drogen. Auch geil, gibt Geld. Und dann kommt halt die junge Gang, die alles irgendwie aufmischen will. Es gibt ja nicht viele Mofa-Filme, muss ich sagen, außer Mofa oder 25 Kilometer. Den würde ich eher empfehlen, den deutschen Film.
Easy Rider soll noch ganz gut sein, weiß nicht.
Easy Rider, das ist ganz klar, das hier ist der Versuch, Easy Rider 2024 zu machen. Ganz klar. Und wenn man komplett sich fallen lassen kann und einfach Bikes geil findet, was bei mir nicht der Fall ist, Lederklamotten geil findet, finde ich auch nicht gut. Ständig saufen und die Frauen schlecht behandeln, finde ich auch nicht gut. Dann, wenn man das alles gut findet, dann ist das dein Film. Dann kriegt er bei dir bestimmt 5 Sterne. Bei mir ist das nicht so. Er hat ein paar kleine Höhepunkte, aber ansonsten ist das leider eher eine Geschichte, die sich zu lang hinzieht und nicht zu so richtig was führt. So, ja. Könnt ihr gucken, wenn er irgendwo umsonst ist, gibt er bloß kein Geld für.
Tja, hatte von Anfang an die Vermutung, dass es ein Klo ist.
No. Jetzt weiß ich.
Ich habe irgendwie das noch die Hoffnung, dass das so ein schwelgerischer Film trotzdem irgendwie sein kann, wo man, also es gibt ja, was war das letztens, Berg, wo du erzählt hattest, ein Film, wo eigentlich nichts passiert, aber du bist halt dort und fühlst dich so in der Situation.
Das war The Royal Hotel.
Und da habe ich immer noch so die Hoffnung, dass das vielleicht bei mir das irgendwie auslösen könnte, weil ich mag den Cast ja eigentlich auch schon. Ja,
aber hast du eine Affinität zu Bikes und so?
Okay. Nee, aber ich mag mehr, dass ich habe auch keine Affinität zum Boxen und liebe Boxfilme. Also so. Gangfilme finde ich eigentlich schon spannend, also so Milieufilme finde ich eigentlich ich werde ihm eine Chance geben, das ist das, was ich sagen will.
Ja, also er ist toll geschossen, und auch das Setting sieht sauber, also wirklich gut aus. Nicht, dass man so das Gefühl hat, das ist alles aus Plastik und so. Das machen die auch alle gut und Judy Comer hat eine sehr, sehr großartige Szene. Und da wird sie in einem Haus von anderen Motorradgang-Mitgliedern bedrängt. Die ist schon sehr, sehr intensiv. Also schauspielerisch alles fein. Es zieht sich nur zu lange und dann merkt man halt am Ende irgendwie, dass das Narrativ nicht so richtig zusammenpasst und in der Geschichte so wenig passiert, dass man sich fragt, wieso dauert das jetzt so lang? So, das ist ein bisschen komisch. Aber guck dir mal und dann machst du einen Callback.
Das mache ich und du machst einen Callback, wenn du den Film geschaut hast, den ich dir jetzt verkaufe. Denn
aber nur wenn du es richtig machst, sonst nicht.
Und ich dachte, es hängt vor allem daran, ob Hunde sterben. Und ich kann sagen, in dem Film Dogman von Luc Besson sterben keine Hunde. Ganz im Gegenteil, sie sind der Star. Also für mich ist es mindestens 2 Punkte, 2 Hundepunkte, die der Film hier mehr noch drauf bekommt. Mhm. Und das ist auch einer dieser Filme, wo es nicht so leicht ist, darüber zu reden. Gar nicht mal wegen Spoilern, sondern weil der Film gar nicht, ich finde, der Film hat so ein bisschen Identitätsprobleme. Man merkt, dass Luc Besson, ne, dem seine besten Jahre sind auch vorbei, aber der macht ja immer trotzdem interessantes Kino, zumindest irgendwie. Und der hat sich hier wirklich an Sachen bedient wie John Wick und ein Joker, vor allem Joker, finde ich. Und aber auch irgendwie ganz viel diesen Leon der Profi-Vibe mit drin, wo man sagt, das ist definitiv auch ein Film, den würden halt Amis so nicht machen. Es geht hier um ein Ja, eine Lebensgeschichte und wie der Film ist erzählt wie so eine Biografie, so fast so ein bisschen wie ich hatte es verglichen mit Benjamin Button, so rückwirkend über die ganzen Lebensstadien, und Benjamin Button ist besser als sein Ruf. Aber das komm, besseres Face Morphing als in Alien Romulus, ja, das möchte ich.
Okay, wenn das der Standard ist, dann
Leute, was ist denn, wir müssen jetzt hier wirklich, nee, also Mo, heute wären wir keine Freunde. Egal, der Typ ist Douglas und der wird am Anfang des Films in so einem Marilyn Monroe Dress blutüberströmt von der Polizei angehalten und hat einen Laster mit ganz vielen süßen und auch ein bisschen gefährlichen Hunden dabei. Und der wird dann in den Knast gesteckt und dann kommt eine Psychologin und die fragt ihn über seinen Zustand aus und dann eben auch über sein Leben, weil die wissen nicht so richtig, wo sie den hinstecken sollen. Ist der krank? Ist der irgendwie schizophren? Ist der durchgeknallt? Was hat der? Was ist der? So, ne? Der redet mit niemandem, gibt sich sehr, sehr mysteriös. Und dann halt noch die vielen Köter. Und er erzählte dann die Geschichte, wie er halt früher von seinem tobsüchtigen und fundamentalistischen Pfarrer und auch Bruder gequält wurde. Das ist tatsächlich auch ein bisschen schon heftig, aber es ist nur ein kleiner Junge, der hier gefoltert wird, Mo, das kannst du dir auf jeden Fall angucken. Der wird dann irgendwann in den Hundezwinger geschmissen und soll eigentlich sterben, aber das Problem ist, oder das Gute ist in dem Fall, die Hunde nehmen den auf, obwohl das bewusst unterernährte Kampfhunde sind. Man sieht nicht zum Glück, wie die wirklich getreten oder gefoltert werden, da hält der Film nicht drauf hier. Die nehmen den dann quasi auf und überwintern mit ihm und der wird dann halt einer der Hunde sozusagen. Also, ne, soweit so gut. Irgendwann eskaliert das Ganze aber, kann man sich vorstellen, er landet irgendwie im Rollstuhl, wird angeschossen, geht alles nicht gut aus für ihn. Schafft es aber, die Hunde mitzunehmen, und dann sieht man, wie er so verschiedene Lebensstadien halt abgeht. Und der ist halt mental und körperlich sehr, sehr von dieser Sache immer gezeichnet, kann man sich vorstellen, und menschliche Kontakte fallen ihm schwer, deswegen hat das so auch schon natürlich so ein bisschen Arthur Fleck-Vibes, so aus Joker, wie er sich halt Menschen gegenüber verhält. Er wird dann zum Beispiel auch irgendwann Teil von einer Travestie-Show und dann ist das Film plötzlich zu einer Art Musical, also es gibt keine vielen Gesangseinlagen, er performt dann halt einmal hier Edith Piaf. Das ist eine geil gefilmte Szene, krass performt auch, gut gefilmt, wie gesagt, und gut gespielt auch, weil er kann immer für kurze Zeit stehen, bis sich irgendwas aus seinem Rückenmark dann, bis es irreparable Schäden für ihn hat. Und das heißt, es ist so doppelt spannend. Ne? Wird er es schaffen, so diesen Song überlang stehen zu können, ohne umzufallen, weil er braucht auch die Luft zum Singen und das ist irgendwie. Aber dann immer wenn ich das dann so gesehen habe, merkte ich, ja, der Film, der ist schon irgendwie interessant. Aber eine Dramaturgie hat der halt echt gar nicht. Und wenn er die dann aufbaut, ne, weil er wird ja dann auch irgendwann später mit seinen Hundis zu so einem so Untergrundgangster und raubt dann halt so irgendwelche Gangs aus. Und das hat dann halt schon fast so wie Slapstick-Heist-Vibes, weil er dann halt mit den Hunden da reinkommt. Da gibt's dann den Jack Russell, der tut dann dem Gangsterboss ein Telefon hinschmeißen. Unten hat sein belgischer Schäferhund den Typen an den Eiern. Und er macht das alles übers Telefon. Ich denke mir so, okay, jetzt ist es Slapstick, oder? Also merkwürdige Mischung der Film, dadurch aber durchweg interessant, aber nie so richtig spannend. Der wird hinten raus, gibt's dann halt auch Konfrontationen, es gibt Action-Szenen. Und ich muss sagen, die Action war das Uninteressanteste an dem ganzen Film. Am besten waren die Szenen, wo er mit der Psychologin sich über sein Leben ausgetauscht hat und dann da saß und das so eine Charakterstudie war. Immer wenn die Hunde im Bild waren, der adoptiert dann auch noch ein paar. Ach, das ist so süß. Und der hat auch sogar einen weißen Schäferhund. Das ist ein Traum, der Film, was das angeht. Kommen immer wieder neue dazu. Und das ist so auch sehr originell und intelligent, wie die Hunde auch eingesetzt werden und sowas. Aber weißt du, am Ende von Rambo 5, so, das ist ein Beispiel, den ich meiner Sofabegleitung dann gesagt habe. Ja, am Ende von Rambo 5, wenn er dem mexikanischen Drogenboss das Herz rausreißt, ja, das passiert, sorry für den Spoiler, dann denkst du dir so, ja geil, weil der Typ hat ja auch seine quasi Ziehtochter vergewaltigt und getötet. Das ist halt so quasi auch ein guter Payoff für so einen Rache-Movie. Und hier denkst du dir halt so, das sind alles irgendwelche dummen Nappel, die der Hobbs nimmt mit seinen Kötern. Das ist nicht spannend. Also deswegen super schade, weil der Film ist sehr originell, cool gemacht und super einzigartig. Und der Schauspieler Caleb Landry-Jones spielt das auch herausragend gut. Also alles, alle Facetten dieses Charakters kann der super abbilden. Geile Charakterstudie, aber komischer, unrunder Film. Ich würde euch, der ist jetzt auf Prime, wenn euch das grundsätzlich interessiert, so eine Art von Genre-Mix und ihr europäischen Schlag in so Actionfilmen auch nicht abgeneigt seid, dann würde ich schon sagen, guckt mal rein, weil er ist einfach originell genug, dass man mal gesehen haben kann.
Ist irgendwie weder Fisch noch Fleisch, ne? Das macht mich irgendwie nicht so.
Also ich wollte Angst. Den gucken wegen dem Caleb, dem Hauptdarsteller, den mag ich sehr gerne und der hat diese Joker-Vibes einfach, da kann er glaube ich nichts für. Hab halt den nicht tatsächlich nicht gesehen, weil ich nicht wusste, ob die da gekillt oder getreten werden oder sowas. Also für mich reicht auch, wenn es zu doll angedeutet ist. Also so wie, ich hatte ja keinen Spaß, wie du weißt, bei Guardians of the Galaxy 3.
Ich auch nicht.
Weil mir das zu dolle war. Da habe ich vor einer Woche mit meiner hervorragenden Sofabegleitung einen Fancut übrigens gesehen, der das alles wegmacht und hervorragend so schneidet, dass man es nicht braucht. Und dann hatten wir das Gefühl, was ich im Kino gerne hätte. Weißt du? Also ich schick dir den, musst du gucken. Der macht's wirklich schön. Dann werde ich den mal gucken, aber muss ich auf jeden Fall alleine machen, weil Paula die ganze Zeit, oh, da kann ich 10-mal sagen, denen passiert nichts. Da würde sie die ganze Zeit sitzen, so. Guck ich mir bestimmt mal an, weil ich wollte ja schon sehen, was Luc Besson so auf seine alten Tage dann noch rausreißen kann.
Offenbar was Besseres als Woody Allen.
Ja, und offenbar wahrscheinlich auch besser als das, was ich jetzt noch habe. Bin ja ein großer Fan der Familie Shyamalan.
Um Gottes Willen.
Wir alle sind ja große Fans.
Hast du gerade den Namen richtig ausgesprochen? Wir haben doch hier ein klares Verbot, diesen Namen richtig in diesem Podcast auszusprechen.
Das gilt ja nur für ihn. Das können wir jetzt ja nicht auf seine mannigfaltigen Töchter unterbrechen. Okay. Über Trap hoffe ich ganz bald mit euch zu reden, denn das ist ein brillantes Filmmeisterwerk. Braucht nur einen Gegenpart, der da mit mir redet. Ich habe mir die Regiearbeit seiner, ich glaube, das ist die jüngere von den beiden Töchtern, die er hat, in Shana Shyamalan angesehen, They See You oder The Watchers. Mal heißt er so, mal so, aber ich glaube, die haben den Namen jetzt geändert, wegen, damit man nicht denkt, das ist die Netflix-Serie The Watcher. Anyway, They See You oder The Watcher ist aus den Kinos schon raus, ist noch nicht auf dem Streamer. Ich bin auch ein bisschen late to the party, aber das ist halt eben so und heute hat's gepasst. Das ist kein guter Film. Was insofern schade ist, als dass sie ist ja eine junge Frau und man sieht schon, dass sie Bock hat, Filme zu machen. Und sie macht, das ist halt die Adaption einer Horrornovelle, die wirklich viele, viele Freunde hat und viele Fans hat. Und dann macht sie natürlich, muss sie die ja irgendwie überarbeiten und tut das so, wie sie es eben wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte gelernt hat, weil Vater jeden Sonntag sagt, wir gucken alle meine Filme am Stück, damit ihr wisst, wie man Filme macht. Und genau so ist das hier. Die Dialoge sind grottig bis geht nicht mehr. Das Skript ist nicht gut ausgearbeitet. Dakota Fanning, das ist ganz geil, die kriegt sehr gute Kritiken für ihre schauspielerische Leistung, weil sie diesen Hauptcharakter in diesem Film anders spielt. Ich glaube, die ist einfach furzgelangweilt und will, dass wir das sehen. Die Geschichte für die, die nicht wissen, was They See You für ein Film ist, wir folgen einer jungen Frau, die in Irland in einem Laden arbeitet, der Tiere verkauft, warum auch immer. Und sie soll einen Piepmatz von A nach B bringen. Und während sie das macht, fährt sie durch einen Wald. Es wird immer schlimmer, die Strecke wird immer schlimmer, die Straße ist quasi nicht mehr vorhanden. Und dann bleibt das Auto stehen und zu allem Übel geht auch noch ihr Handy nicht. Das heißt, sie ist in einer Zone, in der beides irgendwie nicht tut, was es soll. Und plötzlich schreit eine Frau, komm schnell her! Das seht ihr alles im Trailer. Sie geht dann in ein Haus, das mitten im Wald gebaut ist und die Story ist eben, dass in diesem Glasgebäude ganz, also schon andere Leute sind, zum Teil schon sehr lange da sind und von alienartigen Monstern quasi gefangen gehalten werden, weil die jeden Abend kommen und zugucken, was die machen. Warum, lernt man dann später im Film, aber das ist ja erstmal die Prämisse. Unsere junge Hauptdarstellerin findet sich da halt dann wieder, fängt an 1000 Fragen zu stellen, kriegt 4000 Antworten, keine davon ist richtig. Und erklärt irgendwas und dann macht halt Tochter Shyamalan, was Vater ihr gesagt hat. Am Ende muss ein Twist kommen. Also was auch immer du machst, den ganzen Film über, egal wie schön das zum Teil aussieht und egal wie wenig du Charakterbuilding machst, weil die sind alle Wurst, ist ganz egal, aber macht, dass es gut aussieht und gruselig wirkt und es macht sie auch wirklich gut, vergessen sie halt so die Basics zu beantworten. Und das nervt halt ganz tierisch. Und dann kommt dieser sagenumwobene Twist und der ist schon anders als das, was Papa machen würde, aber deswegen nicht besser. Also der ist auch genauso mit, komm mal her, ich hau dir kurz auf die Schnauze und das musst du jetzt übrigens schlucken. Ich will da gar nichts verraten, weil für, auch da würde ich sagen, das ist so ein guter Kandidat für einen Ableger, weil man muss sich das einfach mal angucken, um zu sehen, warum das schief geht. Es ist halt sehr schade, weil man könnte ja denken, sie versucht als junge Filmemacherin einen eigenen Ton zu machen, aber eigentlich ist sie eine Kopie von allem, was ihr Vater macht. Und würde da nicht der Name stehen, da bin ich mir ganz sicher, dann hätte keiner diesen Film bezahlt mit diesem schlechten Skript. Aber gleiches gilt auch für die Gesangskarriere der Tochter, die bei Trap da quasi einen Konzertfilm gesponsert kriegt. Das würde auch keiner machen, wenn das nicht Shyamalan selber bezahlen würde. Was er ja immer tut und hier hat er auch ordentlich Geld gegeben. Insofern ist das nicht mal Geld von anderen Leuten, ist sein eigenes, dann ist das doch alles fein. Wenn der rauskommt, guck den mal. Ich würde gerne nochmal mit jemandem so ein paar Fragen darüber erörtern. Also falls den jemand gesehen hat, auch da könnt ihr mir gerne im Discord schreiben. Ich würde gerne zum Beispiel wissen, was benutzen die Leute in dem Haus als Toilettenpapier? Warum sind die alle so sauber, wenn es da kein Wasser gibt? Wo kommt das lange Kabel her, was später eine große Rolle spielt? All solche Fragen frage ich mich, denn da sind Leute zum Teil Monate schon in diesem Bunker drinne und es macht einfach überhaupt keinen Sinn. So.
Ich hab da Bock drauf.
Ja.
Ich fand den Trailer gut und ich hatte Bock drauf, irgendwie den zu gucken.
Das läuft nur bei euch. Immer rennt ihr diesen Shyamalans hinterher. Mensch.
Ja.
Naja, das ist so, wie du
mag halt das Genre. Ich mag das Genre.
Ich geb dem immer eine Chance, weil er hat schon ein paar sehr, sehr gute Filme gemacht.
Das liegt allerdings ein bisschen zurück.
Ich liebe Unbreakable.
Ja,
das musst du mir nicht erzählen, aber der Fall ist halt so krass.
Ja.
Nee,
ja,
egal.
Ja, ja, ist er.
Ich freue mich auf eure Trap-Besprechung, muss ich sagen. Ich warte wirklich, den Film zu sehen und ich möchte da wirklich erst die Spoiler sehen, bevor ich mich an das Ding wage.
Ja, ich habe da ein sehr erfolgreiches Reel gemacht bei mir auf Instagram, weil ich habe den jetzt schon mehrfach gesehen, tatsächlich.
Sag mal einmal, dass bei mir irgendwas schiefläuft.
Weil wirklich. Ich habe auch mehrfach die Breakdancing-Performance von B-Gun gesehen und beides ist so für mich in derselben Ecke verortet. Ich sehe das und gucke das, aber ich weiß nicht, ob die es ernst meinen, die ganze Zeit. Und das ist halt so weird.
Eieieiei.
Jetzt wird's ernst hier, Freunde. Komm.
Ja, komm. Wir lassen's einfach weird ausgehen. Seit vorletzte Woche Freitag ist Kinds of Kindness auf Disney Plus zu streamen. Und wir haben den natürlich sofort geguckt, weil Emma Stone, weil Yorgos Lanthimos. Das reicht. Es gibt noch mehr, aber das reicht. Soll ich versuchen, zusammenzufassen, worum es geht?
Wenn du willst.
Also wir haben hier ein filmisches Triptychon. Es sind im Grunde genommen drei Kurzgeschichten. Geschichten alle in der gleichen Gegend erzählen, miteinander aber ganz, ganz lose verknüpft sind. Also sie spielen quasi im gleichen Universum. Und die Schauspieler sind in allen drei Episoden gleich und haben aber andere Figuren, andere Rollen, die sie in jeder Episode spielen. Also es ist so eine Zusammenstellung von irgendwie Geschichten, die sehr seltsam und eigenartig daherkommen, denn in vordergründig bilden sie irgendwie eine Realität ab, sind aber sehr, sehr absurd. Wir haben also die Episode 1, wo es von Jesse Plemons gespielten Typen gibt, der in irgendeinem nicht definierten Arbeitsverhältnis steht, dessen Chef ist Willem Dafoe. Und es stellt sich irgendwie heraus, dass sein Leben von Willem Dafoe diktiert und gesteuert wird. Und er sich das auch gefallen lässt. Also bis hin zu seiner Ehe, seines ehelichen Kinderwunsches und alles Mögliche wird alles von diesem Chef festgelegt und er macht das auch alles brav. Das ist so die erste Absurdität. Die zweite Geschichte war, hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
Frau,
das war die zweite Geschichte.
Frau Emma Stone wird ersetzt.
Ach ja, genau. Siehst du, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, weil das alles so komisch war.
Kommt nach Hause und
ja, ja, genau. Also Emma Stone wird irgendwie, ist die Frau von einem Typen und wird vermisst, weil die irgendwie mit einer Mission bei so einer Meeresforschung irgendwie auf dem Meer verschollen gegangen ist jetzt weg und dann kommt sie irgendwie wieder und der Mann ist aber dann so stückweise der Meinung, ja, irgendwie ist sie das nicht. Sieht zwar so aus, heißt so, redet so, ist er aber nicht. Das ist die zweite Geschichte und die letzte Geschichte dreht sich um so eine Art Sekte. Wir sehen Emma Stone, wie sie offensichtlich in einer Sekte ist und ihr altes Leben verlassen hat, damit aber nicht so ganz abschließen kann. Und es ist gerade die Aufgabe, eine neue spirituelle Führungsperson für diese Sekte zu suchen. Denn es gibt eine Vision von einer messiasartigen Person, die gefunden werden muss, die diese Sekte in die Erleuchtung führen kann. Und sie befinden sich auf so einer missionarischen Suche nach diesem Medium, sage ich jetzt mal. Das sind diese drei Geschichten. Und diese drei Geschichten haben, wie gesagt, gemeinsam, dass sie scheinbar in der Realität verhaftet sind, aber alle mit ganz seltsamen Verhaltensweisen, Situationen, Gesprächen, sich sehr, sehr unreal und surreal und auch ein bisschen weird anfühlen. Das kennen wir von Yorgos Lanthimos. Also das ist ein Gefühl beim Sehen seiner Filme, was sich oft einstellt. Und oft kann ich das auch gut annehmen und mag das sehr. Also und es hat auch hier in dieser Welt seine Momente, wo ich mir sage, ja, guter Punkt. Weil es werden tatsächlich aktuelle Gesellschaftsthemen irgendwie verhandelt, auf den Tisch gebracht und dann in ihrer Absurdität sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das mochte ich an dieser Art der Erzählung schon sehr. Was ich mich jetzt nur frage ist, warum? Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich sehe deinen Punkt, ich weiß aber nicht, was du mir sagen willst. Und das ist auch durch diese voneinander abgespaltenen Geschichten, ist das auch so unrund, wie ich finde. Also irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, diese drei Episoden zu einem Film zu schneiden und dann zu sagen, das ist ein Film. Ich finde, das passt nicht, weil diese Erzählstruktur macht es weder besser noch schlechter. Es passt halt einfach nicht zu einem Film. Und ich habe so das Gefühl, es hätte ganz gut sein können, was er sich da so gedacht hat, wenn er es so gemacht hätte wie meinetwegen Guillermo del Toro in seiner Kurzgeschichtenerzählung. So eine 3, 4, 5, 6, 7 Episoden mit so Ideen, vielleicht nicht jede so eine Stunde lang, sondern jede vielleicht nur so eine halbe Stunde und dann dafür aber 6, 7, das hätte, glaube ich, irgendwie mehr gebracht, so ein Kuriositätenkabinett zusammenzustellen. Das hätte irgendwie mehr Sinn gehabt, aber hier verstehe ich diese Struktur nicht, weil es am Ende doch zu wenig aussagt. Es bleibt halt sehr, sehr neutral von außen und zeigt uns das, aber so richtig was verhandelt und so einen richtigen erzählerischen Bogen oder eine Conclusion oder irgendwas gibt es einfach nicht. Es sieht gut aus, es ist toll geschauspielert von allen, aber ich verstehe einfach nicht, was es soll.
Ja, geht mir auch so. Also ich habe keinen Trailer geguckt, weil ich dachte, Lanthimos, hoch die Tassen reingegangen, also ansehen. Ich wusste eben nicht, dass es drei Kurzgeschichten sind und war irgendwie frustriert am Ende. Also schauspielerisch tipptopp. Alle, die mitspielen, machen einen guten Job. Der ist auch irgendwie witzig quirky in der Art, wie er das filmt und ein paar Szenen. Wir kennen dann aus dem Trailer die tolle Tanzszene von Emma Stone zum Beispiel, dass sie da gibt's jede Menge. Aber ich war so frustriert am Ende darüber, dass ich keine einzige Antwort auf Fragen gekriegt habe, die in meinem Kopf sind. Und wahrscheinlich will er das nicht und das soll man auch nicht. Und vielleicht verlangen wir da auch zu viel. Schließlich ist das Lanthimos und ich habe Dogtooth nie gesehen, aber viele Leute sagen ja, hier, der geht jetzt back to the roots. Die letzten Filme waren ja kommerzielle Scheiße. So. Aber ich habe auch bei The Lobster Fragen und Antworten gehabt und bekommen und finde nicht, dass The Lobster jetzt kommerziell irgendwie Ass-Kissing war. Also insofern weiß ich nicht so genau, was mich bei Dogtooth dann erwarten würde. Ich habe den geguckt. Ich bin auch beim Gucken gerne dabei geblieben. Ich habe genau wie du Schwierigkeiten, die drei Geschichten jetzt nochmal groß zu erzählen. Außer die erste, die hat sich am meisten eingeprägt, finde ich auch, wenn man jetzt sagen will, wir ranken die, dann finde ich die erste ist am besten, die zweite ist mittel und die dritte ist nicht so gut.
Witzig, ich finde die dritte am besten. Ich am interessantesten einfach mit dieser Sekte, okay. Weil da hatte ich einen erzählerischen Rahmen. Ja. Ich habe irgendwie okay, wir haben hier eine Sekte, sie hatte mal früher ein Leben, ist jetzt in der Sekte und hat sich dem verschrieben, diese Person zu finden, die am Ende die Erlösung für die Sekte ist. Das ist irgendwie eine Geschichte, da kann ich nachvollziehen, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ziel, es gibt einen Weg dahin und es gibt am Ende irgendwie trotzdem so eine Situation, wo ich sage, da ist es hingelaufen und da ist es auch angekommen. Mhm. Mich stört halt einfach, dass halt das Ganze mich alles nicht so angezuckert hat, dass ich mir denke, ich will das nochmal gucken, um dann beim zweiten Mal schauen, einen Sinn drin zu sehen. Weil ich glaube, der wird sich mir, wie du schon sagst, soll sich mir nicht erschließen und er wird sich mir auch nicht erschließen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Nun müssen wir auch die Umstände ein bisschen betrachten. Ne? Das ist einfach auch so ein bisschen aus dem Vibe raus entstanden. Und der hat ja, weil der die Darsteller irgendwie mal so alle halb auf dem Fleck gehabt hat, während der Postproduktion von Poor Things, hat er in diesen Film geschmissen und diese Dinger gedreht. Aber so fühlt sich's auch an. Das ist kein so richtig rundes Konzept für einen richtigen Film, der mir richtig was erzählt. Vor allen Dingen, wenn du das mal vergleichst mit Poor Things, der ja wirklich eine philosophische Tiefe dir vermittelt und wirklich auch Sachen anspricht, Denkanstöße gibt, Sichtweisen darlegt, alles Mögliche. Und dann hast du diesen Film, der dir Haufen Zeug andeutet. Du merkst, es geht hier ein bisschen um Macht und es geht um Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmtheit und das ist alles so ein bisschen absurd dargestellt. Alles klar. Und dann frage ich mich auch, was soll denn dieses verbindende Element mit diesen Typen, mit den drei Initialen? Der ist ja wirklich absoluter Abfall für die Storys. Es ergibt gar keinen Sinn, den als Titel für die Episoden zu nehmen. Das ist totaler Quatsch. Also da denke ich mir immer, was soll denn diese Pseudokacke?
Also ich habe auch so im Kopf, das ist, er hat sich das Ziel gesetzt, ich will absurde Perfektion über sinnvolle Verbindung. Also ich zeige euch tolle Bilder und das macht er. Und ich zeige euch wagemutige Geschichten, die tatsächlich in der Metaebene, hier fehlt uns jetzt Steven, aber der hier auch noch einiges rausziehen würde, wo wir einfach irgendwann sagen, ja, aber mein Frustlevel ist...
Wenn er es denn gucken würde!
Aber will er ja nicht. Also, ich fühle alles, was du sagst. Ich habe aber überhaupt nicht den Drang, den noch ein zweites Mal zu sehen. Also, einmal hin oder her.
Ja, habe ich ja auch gesagt. Nee, ich auch also nicht. Ich habe den auch nicht.
Gar nicht. Ich hatte also auch von Anfang an nicht. Also, gleich so, dass ich gesagt habe, ne, den hat er nicht für mich gemacht. Das ist ja auch fein. Ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden und das ist auch das, was wir, glaube ich, raten würden, guckt den nicht als Film, sondern guckt die Filme getrennt voneinander mit Pause oder vielleicht einen Tag dazwischen oder so. Das könnt ihr super machen, schadet nichts. Es gibt für mich auch keinen Grund, warum der zusammen macht. Und warum dieser initialen Mann, RMF, ist ja auch kein Schauspieler, ist ja irgendwie, glaube ich, sein Anwalt oder so, sein Kumpel. Oder was, den er halt immer dabei hat. Verstehe ich auch, kannst du machen. Macht die Leute verrückt und stellen immer Fragen. Ich vergleiche das jetzt mal mit...
Ja, aber wie dumm, also das regt mich so auf in der letzten Episode. Die heißt RMF ist ein Sandwich. Und du guckst diese ganze Episode und da kommt niemand vor, der ein Sandwich ist. Und dieser Typ kommt auch so fast gar nicht vor. Und dann läuft der Abspann wie nach jeder dieser drei Episoden. Und dann kommt die After-Credit-Scene in Anführungsstrichen. Da sitzt er an irgendeinem Burgerladen und fährt sich ein Sandwich rein. Da denke ich mir, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Also, er hat mich sauer gemacht. Das gebe ich ganz ehrlich zu, rede ich mich in Rage.
Ja, bevor Sandro gleich platzt und uns erzählt, was wir hier nicht verstehen. Also für mich hat das so zwei Sachen. Auf irgendeiner Metaebene denke ich, das ist auch verfilmte Mental Illness. Also nicht, dass einer der Charaktere das ist, aber ich glaube, so stelle ich mir das vor, wenn dann in deinem Kopf die ganze Zeit Kirmes ist. Und auf der anderen Seite dachte ich mir dann irgendwann, weißt du was, Philipp Bohr war mal irgendwann ganz am Anfang seiner Karriere kurz davor, richtig berühmt und bekannt zu werden, weil seine Alben sich plötzlich sehr richtig gut verkauft haben. Und dann hat er in einer Aufnahmesession die richtig guten, geilen, groovigen Drums rausgenommen und gegen schrecklichen Lärm getauscht, weil er gesagt hat, nicht, dass das die falschen Leute hören. Ich glaube, das ist so ein Film. Also, die sollen mich nicht lieben die sollen mich nicht lieben für Poor Things. Ich habe einen Oscar abgegrapscht, alles geil. Aber eigentlich will ich einer von denen sein, die meine Möglichkeiten nutzt, um weirden Shit zu machen. Und dafür hat er auf jeden Fall einen Credit bei mir.
Ja.
Jetzt. Dr. Sandro.
Was soll ich sagen? Ich meine, du hast gefragt, für wen ist der Film? Und hallo. Hallo. Du hast gesagt, bei The Lobster gibt's Antworten. Nee, eben ja nicht. Das ist ja das Geile. Du, du, Es gibt naja, eine.
Es war für mich rund genug, als. Also
ja, dann sag mir doch mal, warum gibt es denn das auf der Welt, dass die Leute.
Nee, das Warum war aber auch keine Frage.
Ja, aber. Also
das Warum war einfach, das habe ich hingenommen.
Genau, ja. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ob man es, kann man es besser hinnehmen, weil einfach die ganze Geschichte ein bisschen mehr auf diese Situation aufbaut. Da bei Killing of the Sacred Deer ist es ja ähnlich. Das wird ja, der Film stellt ja die Frage gar nicht. Du musst ja damit klarkommen. Ich liebe diesen. Da lieb ich mal einen Punk, Mo. Also ich finde, er ist tatsächlich ein Punk, der auch mal ein Chartalbum schreibt. Das ist ein guter Vergleich gewesen. Ey, Leute, ich meine, was soll ich denn sagen? Ich liebe The Lobster und Killing und Dogtooth. Und ich mag diese Art von dieser Ernsthaftigkeit mit diesen abstrakten Metaphern. Und ich war enttäuscht von Poor Things, ne? auf einem natürlich hohen cineastischen Niveau. Aber ich meine, ich habe The Favorite damals zum Beispiel auch gar nicht gemocht. Das ist nicht mein kind of Film. So, ne? Und ich finde halt auch Lanthimos ist, man kann schon klar voneinander abtrennen, seine zwei Stilistiken, die er so fährt. Also es ist jetzt nicht so, dass The Favorite ein Mainstream-Film ist, so, aber das ist einfach nicht meine Umgebung.
Und der
das
ist schon
nicht,
ganz anders, ja.
Genau, das ist nicht meine Erzählweise, das ist einfach eher, das ist eher ein Kostümfilm, der sehr artsy ist. So, und da fehlen so ein bisschen die Sachen, die ich halt an ihm liebe. Und der geht hier wieder voll rein. Und ich gebe euch auch recht, dieses Triptychon-Konzept, das ist das Einzige, was ich an dem Film nicht mag. Also für mich ist hier jeder einzelne Part an sich, sorry, dass ich so sage, war für mich eigentlich eine 10 von 10. Ich habe das so genossen, ich habe so gelacht. Für mich war, ich fand das einfach komplett perfekt, wie es gespielt ist, wie es geframed ist, wie was die Figuren sagen. Wenn diese Übergänge, die Szene, wo Jesse Plemons den Gästen sagt, ich will das alte Video von ihr sehen. Und dann dieser Überschnitt zu dieser Pornoszene, ich hab so gelegen. Weil das ist so skurril. Weil er weiß so, ja. wie er gleichzeitig einen Teil seines Publikums so abätzt, so, oh nee, das kann er, oh, das ist doch frivol. Und den anderen bringt er halt zum Lachen. Und er schafft es immer, beides gleichzeitig zu machen. Das liebe ich einfach an ihm, diese schelmische Art mit Humor umzugehen. Und natürlich, was ich halt auch an ihm liebe, ist halt, dass ich ja trotzdem darum, und das seht ihr auch, ihr wertet das vielleicht nur nicht so, die Bedeutung der einzelnen Geschichten sind aber trotzdem so tief tragisch. Ich meine, die erste, ich finde die erste eigentlich auch mit am unterhaltsamsten, weil einfach, weil sie auch so skurril ist, wie er den dann versucht anzufahren und dann einfach so schlecht. Also das ist so in sich lustig. Und aber eigentlich geht's die ganze Zeit ja um so einen Vater-Sohn-Konflikt. Und diesen gesellschaftlichen Zwang, dem er sich ausgesetzt fühlt, und am Ende gibt er dann eben doch irgendwie nach und versucht dann aber auch irgendwie der Bessere zu sein. Und das ist und das trifft mich irgendwo auch, weil ich dann auch mit Jesse Plemons, der das so krass spielt, also gerade seine Leistung im ersten Part fand ich großartig, weil ich auch einfach mit ihm mitfieber. Und obwohl es eigentlich um sowas Krankes geht. Und der zweite Teil ist ja natürlich auch so eine Beziehungsparabel, ne? Mit diesen voneinander wegbewegen. Die Ehefrau ist plötzlich wie eine bösartige Kreatur. Und dann hast du auch diese mythologischen Einflüsse da drin, wieder mit der Leber oder dem Abschneiden des Daumens. Und dann am Ende fast wie in der Sitcom, wie das aufgelöst wird. Großartig, weil der ist ja auch dann zwischendurch dann auch sich nicht scheut, diese drastischen Momente, die dich dann einfach ab und zu mal von den Socken hauen, wenn sie da einfach ein Stück Mensch ist oder sowas, dann denkst du dir so, okay, krass, also er traut sich da auch und geht dann auch voll all in. Und ich fand die letzte tatsächlich ein bisschen am schwächsten, weil da ist dieses mythologische, beziehungsweise dieser religiöse Überbau, der ist mir fast ein bisschen zu plump, ne? Aber auf der anderen Seite ist die Parabel, auf die das Ganze auch wieder gesellschaftlich abspielt und wie das dann am Ende natürlich aufgelöst wird. Die letzte Szene ist ja auch legendär. Also finde ich großartig, was da am Ende passiert. Das ist mal ein geiler Twist. Shyamalan Ding Dong. Also ich liebe den einfach. Also ich hatte 2023 Pure Things das erste Mal auf meiner Most Wanted Liste. Und da kam der ja nicht. Der kam ja jetzt Anfang diesen Jahres. Und ich war im Kino, ich mochte den. Ich konnte den nicht ganz so doll lieben wie ihr. Und war dann so ein bisschen traurig. Und das ist doch schön, dass ihr Poor Things als einen der Filme des Jahres habt und ich habe jetzt mein Kind of Kindness und bin bei Lanthimos Back to the Roots. Also bin sehr happy damit. Das ist trotzdem, was Mo gesagt hat, nicht, dass ich das vergesse. Das Konzept, das zu dritteln, wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. Vielleicht noch eine vierte Folge ran als Miniserie auf Netflix und ich glaube, dann hätten die Leute das anders wahrgenommen und so ein Steven hätte vielleicht dann auch mal reingeguckt. Weil dann sind es ja nur 45-Minuten-Episoden und so ist es ein 3-Stunden-Drama mit skurrilen, mit skurrilen metaphorischen Unterbau. Es ist schon irgendwie eine andere Herangehensweise, ne? Stimme ich euch zu.
Ja. Ja. Aber da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass egal wie ich es jetzt am Ende insgesamt finde, ist, dass es halt wirklich seine absolut brillanten Momente hat. Da sind wir uns durchaus auf einer Wellenlänge. Die Schauspieler sind wirklich geil. Also klar, Jesse Plemons, der hat viel zu tun, vor allen Dingen in der ersten Episode und macht das fantastisch. Und du hast halt wirklich, ich mag auch diesen Humor. Also es ist nie eine Szene, die wo man schallend, also wo jemand schallend lacht, aber ich muss beim Gucken halt wahnsinnig lachen, weil es so absurd zum Teil ist, mit so einer unglaublich zynischen Note unten drunter. Und das finde ich schon gut. Und klar, ich verstehe auch diese Mechanismen, die er dann mit diesen Absurditäten dann zeigen will. Und das bringt einen ja selber auch wirklich dann zum Nachdenken über gewisse Umstände oder Verhältnisse von Personen zueinander. Das macht schon viel Sinn. Aber irgendwie ist das alles so eine Aneinanderreihung von einzelnen coolen Ideen, die er nicht geschafft hat, für mich in irgendein sinnvolles Ganzes zu gießen.
Ja, du hast die Form von was, von Freundlichkeit, gespielter Fake-Freundlichkeit und auch so ein bisschen diesen Zwang, was wir auch ein bisschen dieses Speak No Evil-Ding, ne? Dieses sich, eigentlich ist ja Jesse Plemons verkörpert ja genau diesen Charakter, nicht zu seinen eigenen Prinzipien zu stehen, obwohl er es eigentlich will. Ich meine, der Typ lässt sich verbieten, schwanger zu werden, vergiftet seine Frau. Das ist einfach so heavy. Aber was da drin steckt, finde ich, ist schon nachvollziehbar. Man muss halt, glaube ich, bei Lanthimos immer so ein bisschen kramen, was will er denn eigentlich erzählen? Was nervt ihn denn an unserer Gesellschaft so? Und wie führt er sie denn vor? Und ich finde, wenn man sich darauf einlässt und danach sucht, kann man hier schon viel drin finden.
Sie, Senor. Genau wie in dieser Folge. Die hat richtig Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam. Das war eine schöne Mischung.
Na, wenn wir unterhalten sind, das ist ja die Hauptsache.
Ja, eben. Und wenn wir unterhalten sind, dann sind die da draußen auch unterhalten.
Das hofft man doch.
Ja, und wenn nicht, dann stimmt irgendwas nicht mit euch und nicht andersrum.
Ja, so nämlich. Ja, wunderschön. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir hier den Absprung machen. Wir schauen mal, ob Steven nächste Woche mal wieder was Geiles erzählen kann. Wir haben uns noch einen Film aufgehoben, den wir heute hätten besprechen können, kontrovers hätten besprechen können. Aber wir hoffen mal, dass Steven den nachholt. Und dann geht's aber richtig los. Dann haben wir hier richtig Kirmes.
Kirmes.
Das ist auch bald. Ja. Auch bald.
Kirmeszeit, ne?
Mo, was macht man dieses Jahr zu Halloween? Vampir-Special kam ja ganz gut an. Kriegt uns mal Vorschläge.
Ja. Will auch nicht langweilen, aber ich habe alle Fancuts von Halloween in eine Richtung geschoben und die werden alle geglotzt. Alle.
Also ich würde jetzt mal natürlich zum Schaden der Leber würde ich einfach mal sagen, immer wenn in diesem Podcast das Wort Fancut fällt, einen kurzen trinken.
Nee, so oft ist das.
wahnsinnig oft, mein Freund.
Bei Halloween rausschneiden, das ist doch alles wichtig, Mo.
Ja, ich schneide ja nicht selber, wie du weißt. Ich sehe es mir nur an. Aber ja, ich kann auch aufhören damit.
Nee, schickt uns mal eure Vorschläge. Halloween Legacy Cast oder sollen es diesmal Werwölfe sein? Da muss ich reinhauen, weil ich habe noch nicht so viel gesehen. Oder einfach nur ein Halloween Special. Irgendwas können wir ja machen. Also das scheint ja irgendwie auch immer so ein Momentum zu sein, wo viele Leute auch rewatchen. Und ich finde, das kann man durchaus mal zelebrieren.
Yes, okay.
Si, señores. Dann würde ich sagen, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Bam! So, Mo, jetzt musst du mir das nochmal erklären. Also, welchen Godzilla-Film aus den 80ern hast du jetzt gesehen?
Hast
du den gegen Mothra gesehen oder gegen Mechagodzilla? Weil das ist ja so einfach. Der Gegner Godzilla gegen Mechagodzilla, Godzilla gegen Mothra, Godzilla gegen König Ghidorah. Was ist denn daran so schwer, sich das zu merken?
Frankensteins Monster gibt's.
Nee, das sind aber die aus den 70ern.
Ja, aber
da war der Verleih.
Aber ich habe nicht gesagt, dass sie aus denen sind, sondern dass
Frankensteins
ich sie in denen gesehen habe.
Meinst du, das ist wieder
ich
was
habe
ganz
alte Godzilla-Filme in den 80ern gesehen, als ich klein war. Und welche das sind, weiß ich, die verschwimmen doch alle zu einem Brei.
Da gibt es viele Unterschiede.
Ja, mach mir eine Top 10, ich gucke die alle und wir machen ein Godzilla-Special.
Da habt ihr es gehört. Wahrscheinlich nicht, weil das schon längst vorbei ist. Gut, ich mache jetzt aus.